ARD. Talk mit Tees.
Dann kommen die Leute zu mir und sagen, du bist ein Spinner. Und ich muss innerlich lächeln, weil ich denke, dich werde ich nicht überzeugen. Aber aus meiner Perspektive ist es so, die Welt von Wasser ist für mich eine Welt voller Kleinode. Und dann trinke ich das und denke, boah, was, oh mein Gott, das ist ja totaler Albtraum, Albtraum, untrinkbar, ungenießbar. Aber jetzt bin ich halt Wassersommelier und denke, Moment mal, wie kann das sein, dass so ein Wasser im Fine Dining getrunken wird? Manche Wässer können dir bei ihrer Geschichte hinterher ein Gefühl geben, als hättest du deine Schleimhäute von innen eingecremt. Der erste macht deinen Mund sauber und dann, so nach 3-4 Schlucken, hast du auch wirklich den Charakter des Wassers im Mund. Es ist immer so, bei den wuchtigen Wässern hat man immer zuerst so einen wuchtigen Ersteindruck, so einen initialen Slap in your face. Wow, was ist das? Ne? Und dann aber, wenn man sich drauf eingelassen hat, dann fängt man an, Aspekte des Wassers rauszuschmecken.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, neue Dinge zu erfahren. Erst recht, wenn sie Teil meines Alltags sind, wie zum Beispiel Wasser trinken. Ich trinke überwiegend Wasser, wie einige von euch vielleicht auch, und wurde sehr neugierig, als ich von Pat Eckert erfahren habe. Denn der ist Wassersommelier und wird uns gleich zeigen, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Ich trinke überwiegend Leitungswasser, das ist auch sehr schön, aber irgendwie auch ein bisschen fad. Und durch Pat habe ich erfahren, dass Wasser so viele Geschmacksrichtungen haben kann. Ob es nun aus einem Gletscher stammt oder ob es sich um ein sogenanntes osteuropäisches Kampfwasser handelt, so wie Pat das auf jeden Fall nennt. Es gab so viel zu erfahren. Wie bekommt Wasser überhaupt seinen Geschmack? Nach was kann es alles schmecken? Wir haben auch eine kleine Verköstigung gemacht. Und er hat mich geöffnet für andere Wässer, an die man sich teilweise auch erst ranarbeiten muss. Die sind vielleicht ganz ungewohnt zunächst mal und auch ganz furchtbar. Aber dann nimmst du noch einen Schluck und noch einen. Und dann wird dieses Wasser vielleicht nicht dein Lieblingswasser, aber es wird total interessant. Es ist eine faszinierende Reise, den Wasser zurücklegt. Eine Quelle schmeckt nicht wie die andere Quelle. Pat selber versucht, denn er handelt auch mit sogenannten Premium-Wässern, interessante Quellen in der ganzen Welt zu entdecken und dieses Wasser dann vielleicht mit einem entsprechend originellen Label auf den Markt zu bringen. Wir haben uns in Mannheim getroffen, er ist dort in der Nähe zu Hause und es bringt wirklich Spaß, ihm zuzuhören, denn er hat diese Leidenschaft für Wasser, als Händler, als Experte, aber auch als Wasseraktivist. Er ist ein lockerer Typ mit einer sehr prägnanten Brille, so mit dicken schwarzen Rändern, also eine richtige Type und das passt auch zu dieser Leidenschaft. Mich hat er auf jeden Fall neugierig darauf gemacht, verschiedene Wässer auszuprobieren und ein Interesse zu entwickeln an diesen feinen Unterschieden. Und ich fand es auch interessant zu erfahren, dass man das eine Wasser zum Beispiel viel leichter trinken kann und viel mehr davon trinken kann als von einem anderen Wasser. Woran das liegt? Auch das werdet ihr gleich erfahren. Und auch noch ganz interessant, was Pat mir im Anschluss erzählt hat, als wir schon fertig waren und dann zusammen rausgingen, dass er den Tag natürlich mit einem Glas Wasser startet und dass das aber auch ganz wichtig für ihn ist. Er sagt, wenn er nicht dieses Glas Wasser morgens gleich trinkt als Start in den Tag, dann schafft er es nicht auf die 2 Liter, die wir ja alle jeden Tag trinken sollen, zu kommen. Es lässt sich vielleicht auch gar nicht so erklären, aber ohne dieses erste Glas Wasser geht auch der Rest des Tages nicht so gut. Fand ich interessant. Genug gesabbelt, tauchen wir ein ins Wasser.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo.
Pat, zertifizierter Wassersommelier. Und ich denke mal, Wasser wird wirklich für uns etwas anderes sein, nachdem wir dieses Gespräch beendet haben. Du hast auch über diese Faszination und die Liebe zum Wasser ein Buch geschrieben, das heißt Die Farben des Wassers, Rethink Water.
Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Ja, und das, diese Geschichte, die du jetzt da, dieses Opening, das du da gemacht hast, das finde ich total schön, weil guck mal, wir reden ja nicht über Wasser und wenn wir über Wasser reden, sind wir oft sehr schnell fertig. Und so viele schöne Worte für Wasser zu finden, ist erstmal eine ganz gute Sache.
Wasser, Ursprung allen Lebens. Die Zukunft der Raumfahrt hängt davon ab, ob wir Wasser finden. Wir wollen natürlich über Wasser als Nahrungsmittel sprechen, wie vielfältig Wasser sein kann, was die meisten von uns erst einmal nicht für möglich halten. Deswegen bin ich total gespannt, da etwas mehr zu erfahren. Normalerweise gebe ich meinen Leuten, meinen Gästen immer gleich ein Glas Leitungswasser. Bei dir habe ich mich das nicht getraut. Habe ich gesagt, okay, der Pat wird schon sein eigenes Wasser mitbringen. Da bin ich ganz sicher.
Also um das gleich, so, ne? Aber um das gleich mal vorwegzuschicken, ich bin ein großer Verfechter von Leitungswasser und für die Daily Hydration ist es absolute die Empfehlung. Ne? Der Punkt ist nur, wir müssen halt ein bisschen schauen, wie gut ist unser Leitungswasser und können wir es wirklich gut verzehren? Das sind natürlich Aspekte, die würde ich als Wassersommelier in ein anderes Licht setzen, aber lass uns auf jeden Fall Leitungswasser trinken. Wir leben in einem Land mit wunderbarem Leitungswasser.
Wir sind ja Wasserwesen. Wir Menschen, das macht man sich gar nicht klar. Wir bestehen ja zu wie viel Prozent aus Wasser? 80%, 50, 60, 70 Prozent. Wir sind Wasser.
Genau, 60-70% im Schnitt. Je älter wir werden, desto weniger Wasser. Das ist auch irgendwie dann schwieriger, je älter man wird, das Wasser auch irgendwie so täglich in sich reinzubringen. Ja, da haben die älteren Herrschaften tatsächlich Schwierigkeiten. Ja, aber wir sind Wasserwesen. Und nicht nur wir, so ziemlich jedes Lebewesen auf unserem Planeten basiert darauf.
Unser Gehirn zu 75% Wasser.
Ja.
Blut zu 90%, glaube ich. Ja. Wasser.
Ja.
Wann hat deine Begeisterung für Wasser angefangen? Mit anderen Worten, wann hast du zum ersten Mal bewusst Wasser getrunken?
Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, es hat angefangen an dem Moment, aber ich kann mich gut erinnern auf dem Bauernhof meines Großvaters, der hatte regionales Tafelwasser und er nannte es Sodawasser oder er nannte es saure Sprudel.
Ja.
Dieses Wasser war so kräftig und so großsprudelig, dass es beim Trinken fast wehgetan hat. Ich habe es also nicht leiden können, aber ich kann das heute noch erinnern, wie wuchtig das war, dieses Wasser. Da war ich kein Freund von. Und dann hat mich Wasser nie mehr interessiert über ganz, ganz lange Zeit. Ich habe, wie jeder andere auch, halt so viel Wasser getrunken, wie ich halt Lust hatte oder dazugekommen bin. Kurioserweise war es dann einfach so, mir ist ein Wasser über den Weg gelaufen, das mir nicht geschmeckt hat. Und ich dachte mir, ich merke mir jetzt dieses Wasser, damit ich mir das nie mehr kaufe, weil das schmeckt ja furchtbar.
Wo war das? Was war das? So ein salziges Wasser oder?
Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich fand es furchtbar. Und beim nächsten Schritt dachte ich, Patrick, du kannst dir doch nicht merken, ein Wasser, das dir nicht schmeckt. Mach dich doch mal auf die Suche und finde ein Wasser, das dir schmeckt.
Mhm.
Und das war mein erster Schritt auf der Reise zu besonderen Wässern. Und auf einmal war ich auf dem Weg. Ich bin da nicht mehr von weggekommen.
Du hast ja vorher mal einen richtigen Beruf gehabt auch noch. Was hast du vorher gemacht?
Ich habe mehrere Berufe gehabt. Also ich war Krankenpflege, ich war Heilerziehungspfleger, ich habe lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet. Ich war aber auch Mediengestalter, Art Director und habe Internetseiten produziert, Logos gemacht und so weiter.
Du bist ja voll der Lebenskünstler.
Ja.
Erstaunlich.
Ja, also auch 10 Jahre als Künstler gearbeitet und von daher.
In welchem Bereich?
Also von Multimedia-Kunst bis zu Gemäldemalen und Lyrik. Also ja.
Ja, irre. Aber natürlich ist das auch wieder so ein Berufszweig mit all diesen Facetten, die du da genommen hast, der natürlich viel eher zu so einer Geschichte führt wie jetzt. Ich entdecke Wasser für mich. Ich entdecke Wasser auf der ganzen Welt. Ich vertreibe Wasser. Ich bilde mich fort. Ich lasse mich zertifizieren. Ich lasse mich ausbilden zum Wassersommelier. Passt natürlich zu sowas. Jemand, der vielleicht irgendeinen ganz geradlinigen Weg gemacht hat, der wäre vielleicht da nicht gelandet so schnell.
Ja, mir ging es halt auch immer so, weißt du, es gibt Berufe, die ernähren dich. Also gerade in der Psychiatrie zu arbeiten, hat mich total ausgefüllt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich satt. Vielleicht ist die Zeit vorbei. Und dann gehen einfach Türen auf, ja. Und ich hatte auch viele Jahre, bevor ich mit meinem Wasserhandel angefangen habe, habe ich gedacht, ich müsste das beste Wasser der Welt finden oder kreieren. Aber das war nur so im Hinterkopf, es war jetzt nicht so drängend. Das heißt, auf einmal war diese Firma da und ich konnte sie übernehmen und konnte sie komplett neu gestalten und habe dann gemerkt, es gibt vielleicht gar kein bestes Wasser, sondern es gibt unzählig wunderbare Quellen auf unserem Planeten. Hab das dann völlig vergessen mit diesem besten Wasser und hab das dann einfach zu schätzen und zu lieben gelernt. Ja, also, ja.
Es gibt 100 Arten, Schnee zu beschreiben. Es gibt 100 Arten, auch, glaube ich, Regen zu beschreiben. Wie viele Adjektive fallen dir für Wasser ein?
das ist ja das Schönste überhaupt. Wir haben kein Vokabular für Wasser.
Das kann doch nicht sein.
Doch, was hast du denn für ein Vokabular für Wasser? Wir haben das nicht gelernt, ja?
Also wir haben keins, aber du hast eins.
Nein, der Punkt ist, also es geht gar nicht darum, ob ich ein Vokabular habe, sondern es geht darum, dass wir als Menschen, wir sind oft so schnell fertig. Wir denken Dinge oft nicht komplett oder holistisch. Das heißt, ich habe Durst, ich trinke einen Schluck Wasser und dann ist mein Durst gelöscht. Dann denke ich da nicht weiter drüber nach. Das nennt man Trinken für die Hydration. Ja?
Mhm.
Also wer kommt denn schon auf die Idee zu trinken aus Genussgründen? Umgekehrt ist es eher so, wir merken ganz schnell, oh, der Schorle, der schmeckt mir aber nicht. Der ist total stumpf.
Stumpf.
Aber warum ist der jetzt stumpf? Warum ist der Schorle stumpf?
Nein, Schorle, das stumpf ist.
Wir werden es nicht rausfinden. Wir finden nicht raus, warum dieser Schorle stumpf ist. Weil wir denken nicht fertig. Dabei hat das Wasser, welches ich hier verwendet habe, einfach zu viel Mineralität. Und dadurch flockt fast schon der Fruchtsaft aus und dadurch wird alles ein bisschen schlierig.
Okay.
So, das denken wir nicht fertig. Wenn ich ein Tasting mache mit Leuten, dann sag nicht ich, wie das Wasser zu schmecken hat, sondern ich sag, was fällt dir dazu ein? Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Sag einfach mal.
Was kommt dann zum Beispiel?
Da kommen großartige Dinge. Ne? Also es ist ja so, zuallererst kommen die Dinge, die uns am nächsten liegen. Ah, das ist sehr erfrischend. Ah, das ist sehr neutral. Es ist sehr natürlich. Und dann kommen wir aber so in die speziellen Bereiche. Ah, das schmeckt irgendwie steinig. Das schmeckt nach Schnee. Das schmeckt nach Berg. Das schmeckt nach Winter. Kinder zum Beispiel sagen, das schmeckt nach Sommer. Das heißt, da haben wir dann wieder diese Verknüpfung und Geruch und Geschmack und Erinnerung, das gehört ja zusammen. Das heißt, bei Kindern sieht man ganz oft, wenn die jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Wasser aus Spanien trinken, dann ist da schon eine Verknüpfung da, die kennen das, das passt irgendwie zusammen. Mhm. Und tatsächlich, es gibt ja Leute, die kommen aus dem Urlaub zurück und die haben dann eine Erinnerung an diese schönen Momente und versuchen die dann tatsächlich durch den Käse, den sie mitgebracht haben, weiter nach Deutschland zu transportieren.
Funktioniert oft nicht so gut.
Ja.
Weil das Umfeld fehlt.
Ja, aber bei Wein und bei Wasser funktioniert es tatsächlich. Wir haben also viele Kunden, die tatsächlich Urlaubserfahrungswasser dann mit nach Hause nehmen. Und dann frage ich da zum Beispiel, wieso trinkst du dieses Wasser jeden Tag? Ich habe einen Kunden, der bekommt alle 6 Wochen eine halbe Palette von einem ganz salzigen Wasser.
Mhm.
Da sage ich, trinkst du das wirklich jeden Tag? Ja, ist mein Wasser. Da sage ich, okay.
Wo ist das her, das Wasser?
Das kommt aus Spanien.
Aus Spanien. Mhm.
Ja, also es ist wirklich ein ganz köstliches Wasser. Wahrscheinlich das einzige Wasser, wo ich sagen würde, wenn wir ein Wassertasting machen und ich darf nur ein einziges Wasser verwenden, würde ich das Wasser nehmen, weil ich mit diesem Wasser einfach alles erzählen kann.
Aha.
Und du auch alles erfahren kannst mit diesem Wasser. Und ich frage den Kunden, wieso trinkst du das für deine tägliche Flüssigkeitszufuhr? Da sagt er, weißt du, normales Wasser, also Leitungswasser ist mir zu langweilig, da passiert irgendwie nichts und dann schaffe ich es auch nicht, das zu trinken. Aber das hier, das ist Erwachsenenbrause. Und ich sage, wie Erwachsenenbrause? Und er sagt, das ist Erwachsenenlimonade. Und da verstehe ich dann zum ersten Mal, okay, für uns, wir denken es ja nicht fertig, ist Limonade immer süß. Warum sollte die nicht salzig sein? Wir sind erwachsen. Also, und so entstehen dann tatsächlich auch Worte. Ja? Erwachsenenbrause ist zum Beispiel ein Begriff für ein salziges Wasser.
Es flockt, habe ich eben schon mitgenommen, interessant, es flockt in der Schorle. Du sagst in dem Schorle, ne? Für mich ist immer die Schorle.
Es könnte auch in der Schorle flocken.
Es könnte auch in der Schorle flocken. Was hatten wir davor noch? Stumpf, fand ich ganz interessant. Okay, was kann Wasser alles sein? Oder was hörst du von dem?
Ja, es kann zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, zum Beispiel bei Calcium merken die Menschen, oh, jetzt bekomme ich so Mundtrockenheit. Und dann sagen die, ah, das schmeckt aber trockener. Und da ist man dann selbst natürlich, wenn man das erste Mal sagt, total irritiert. Und ich kann mich erinnern an ein Radiointerview mit der BBC, wo ich gesagt habe, and then you got this dry mouth feel. Und dann haben die alle gelacht und wollten mich da völlig zerstören. Dann sage ich, nein, das ist so. Und dann haben die immer gesagt, na, Wasser und trockenes Mund, das geht nicht. Dann sage ich, doch, natürlich geht es. Mit dem entsprechenden Wasser geht es. Aber wenn man das zum ersten Mal sagt, trocken, dann geht es ja erstmal nicht. Ja?
Mhm.
Dann zum Beispiel samtig. Ja, also es gibt Texturen in Wasser, die in Wasser samtig schmecken lassen. Und ganz interessant sind die Rückmeldungen, wenn wir, also bei Salz ist immer erstmal Salz, weil man nicht unterscheiden kann zwischen diesen Formen von Salz, was ja auch völlig normal ist, weil man ja noch nie bewusst darauf geachtet hat, wie schmeckt eigentlich ein Wasser.
Ja.
Interessant ist aber Bicarbonat, Hydrogencarbonat, was ziemlich gut ist für unsere Verdauung, gut für unsere Magensäure. Dieses Bicarbonat schmeckt zum Beispiel bis zu einem Wert von 400, 500 Milligramm in einem Wasser, Fast gar nicht. Du schmeckst es nicht. Obwohl so viel drin ist, schmecke ich das noch nicht.
Was ist genau Bicarbonat?
Ein Mineral.
Das ist einfach ein Mineral. Und warum ist es Bicarbonat? Gibt es auch nur Carbonat?
Das gibt es mit Sicherheit.
Okay, aber es halt das heißt einfach Bicarbonat.
Genau. Dieses Mineral. Also ich bin kein Chemiker und es interessiert mich so eigentlich auch gar nicht, sondern also ich komme wirklich komplett von der Geschmacksseite und von daher war es für mich auch so, mit der Zeit rauszufinden, wie schmecken denn diese Mineralien? Ja. Also schmeckt man jetzt Magnesium wirklich? Und wenn ja, wie schmeckt es? Und dann kann man auch nicht sagen, so schmeckt Magnesium, weil es ja immer in unterschiedlichen Konzentrationen im Wasser vorliegt. Mhm. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Mutter Natur so ein wunderbarer Komponist ist und diese Wässer in unterschiedlichen Kompositionen serviert. Ja? Und dann habe ich am Ende des Tages immer eine unterschiedliche Komposition von Mineralisierung. Und bei Bicarbonat fängt der Geschmack eigentlich so bei 500, 600 an. Das heißt, im Leitungswasser schmecken wir das eigentlich fast nie, weil so eine hohe Konzentration ist da gar nicht drin. Und da gibt es dann wirklich so Leute, die sagen, wow, gigantisch. Und andere, die sagen, oh, geht gar nicht. Und das heißt, die es gut finden, sagen, das schmeckt nach Wald, das schmeckt nach Herbst, das schmeckt nach Erde. Und die anderen sagen, oh, das schmeckt aber schal. Das schmeckt aber muffig, das schmeckt ja total abgestanden.
Ja.
Und da sehen wir dann einfach, auch beim Wasser gibt es Leute, die sagen, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das finde ich so interessant.
Wir nähern uns der Geschichte des Geschmacks so langsam an. Wenn du generell einfach mal in einem Satz sagen müsstest, worin unterscheiden sich die Wässer? Ist das jetzt der richtige Plural schon, ne? Also wenn wir jetzt von Wasser als Wasser in Flaschen sprechen, die Wässer, ne?
Ja, man kann auch sagen, die Wasser.
Okay, die Wasser. Okay, worin unterscheiden die sich? Im Geschmack natürlich. Kann man das noch etwas näher definieren, was die großen Unterschiede sind?
Ja, na klar. Also wenn man sich die verschiedenen Wässer anschaut, dann wissen wir zum Beispiel meist auch gar nicht, dass es unterschiedliche Quelltypen gibt. Ja, also wenn wir Leitungswasser trinken, ist es meistens ein Verschnitt aus verschiedenen Dingen. Also je nach Region habe ich dann eben Bodenseewasser mit ein bisschen Grundwasser, mit ein bisschen gefiltertem Binnengewässer. Mhm. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Dann gibt es aber zum Beispiel eben Regenwasser. Ja, Regenwasser, muss man sich vorstellen, ist ja, seit es aus dem Meer verdunstet ist, nicht irgendwie in einer geologischen Struktur versickert und hat dementsprechend keine Mineralität gelöst. Es ist ein sehr leeres Wasser.
Ist nicht durch einen Berg gelaufen. Genau. Und während es durch einen Berg läuft, viele Quellen sind ja oben in den Bergen, nimmt es natürlich immer Mineralien auf. Also je länger es durchfließt durch diesen Berg, desto mehr Mineralien kommen rein. Also einfach ausgedrückt, ne?
Ja, genau.
Okay, und das Regenwasser hat natürlich diesen Prozess nicht hinter sich.
Genau.
Und schmeckt fade dann wahrscheinlich.
Schmeckt ein bisschen fade, schmeckt ein bisschen stumpf, aber kann natürlich auch sehr lecker sein. Also kommt eben auch drauf an, von wo nehme ich dieses Regenwasser. Es gibt zum Beispiel auf La Palma, glaube ich, gibt es große Netze, die fangen den Nebel aus den Wolken und kondensieren das Wasser direkt. Das ist ein ziemlich leckeres Wasser, muss ich sagen. Das Ganze gibt es auch aus Tasmanien, wo ich einfach denke, naja, Tasmanien, weit und breit, keinerlei Zivilisation. Und dieses Wasser schmeckt hervorragend, ja, während das Regenwasser bei uns, wenn ich das auffange, eher langweilig schmeckt.
Ja. So,
also auch ein Regenwasser kann sehr unterschiedlich schmecken, je nach Region, wo ich es auffange.
Und was ist es in der Region dort in Spanien, dass es das Wasser etwas interessanter macht? Also du hast gesagt, der Nebel, ist im Nebel irgendetwas drin, was Geschmack verleiht?
Naja, ich will mal so sagen, vielleicht ist da auch so ein bisschen Mythos drin, ja, das kann ich so nicht sagen. Fakt ist aber, wenn ich jetzt ein Regenwasser aus den Kanaren vergleiche mit einem Regenwasser aus Tasmanien, vergleiche mit einem von uns, schmecken sie doch auch unterschiedlich. Und das finde ich auch sehr interessant. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber ich denke mir, dass es mit den Wolken zu tun hat und mit den Strömen, also wie nennt man das? Mit dem Wolkenzug. Wo sind diese Wässer verdampft? An welcher Stelle des Ozeans? Wie weit sind diese Wolken eigentlich geflogen? Und wann regnen die ab? Wann werden diese Wolkentropfen geerntet? Und da denke ich einfach, dass zum Beispiel Tasmanien einen deutlich längeren Weg hatten als jetzt zum Beispiel bei mir. Das weiß ich natürlich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass zum Beispiel Gletscherwässer oder Eisbergwässer auch sehr unterschiedlich sind. Ja? Da gibt es welche, die sind sehr, sehr pur. Wenn ich jetzt zum Beispiel Grönland, Island, Spitzbergen schaue, dann sind diese Gletscherwässer viel, viel reiner und purer, also auch von der Mineralität, die da drin ist. Es ist wenig Mineralität, aber es ist einfach noch mal weniger wie jetzt in den Gletschern, die wir zum Beispiel aus Norwegen, Finnland oder eben auch die uralten, die von der Plattentektonik verschluckt wurden. Wir haben ja zum Beispiel unter Flensburg eine Gletscherblase, die eingeschlossen ist, aus der praktisch Flensburger sein Brauwasser zieht. Also sehr interessant. Auch zum Beispiel Schwäbische Alb, da haben wir ja auch zum Beispiel ein Wasser, das da gefüllt wird. Auch aus einer Gletscherblase, die unter einer tektonischen Platte verschluckt wurde. Und in der Tschechei haben wir sowas auch. Und diese Wässer schmecken schon deutlich voller. Und das finde ich sehr interessant, weil
Was heißt voll?
Wir haben da mehr Geschmack drin. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Gletscherwasser von der Schwäbischen Alb trinken, dann haben wir da zum Beispiel einen sehr hohen Anteil an Hydrogencarbonat. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber dadurch schmeckt dieses Wasser deutlich voller. Also das, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gletscherwasser trinkst aus Norwegen mit einem Mineraliengehalt von gerade mal 4 bis 6 Milligramm, dann merkst du, wow, das ist clean. Trinkst du jetzt aber das Gletscherwasser aus der Schwäbischen Alb, was da aus dem Boden gezogen wird, dann würdest du niemals auf die Idee kommen, dass das auch ein Gletscherwasser ist, weil es viel komplexer ist. Du hast im Mund einfach, da ist mehr los, ja? Und du schmeckst schon auch so ein bisschen dieses Hydrogencarbonat. Du darfst jetzt sagen, oh, erdig, waldig oder oh, schal, langweilig, ne? Genau. Ja, aber jetzt sind wir ja praktisch nur bei diesen Quellen. Dann haben wir ja zum Beispiel die Bergquellen. Ja, wie vorhin angesprochen, wo das Wasser artesisch aus dem Boden kommt. Ja.
Artesisch?
Artesisch heißt aus eigener Kraft.
Okay.
Wenn wir zum Beispiel in den Laden gehen und ein Mineralwasser kaufen, ja, dann steht da oft nicht drauf, aus welcher Art von Quelle kommt dieses Wasser. Dann wird dieses Wasser oft aus Grundwasservorräten aus 200 Metern Tiefe hochgepumpt. Mhm. Also wird angesaugt.
Ja. Ja.
Während eine artesische Quelle, die sprudelt von ganz alleine. Das ist die Quelle, die wir uns immer vorstellen, wenn wir an den Berg denken.
Ja,
die nennt man so. Kommt aus eigener Kraft raus.
Ja.
So, und jetzt die Grundwässer, das sind ja riesige Reservoirs. Ja, und die sind ja irgendwann auch voll geworden. Das dauert Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis die voll sind. Während vielleicht so eine Bergquelle, wenn die so weit da oben entspringt, ja gar nicht so einen großen Weg zurückgelegt hat. Da war so ein bisschen Eis, ein bisschen Schnee und Regen.
Ja.
Und da braucht die vielleicht nur 30, 40 Jahre.
Macht es das wertiger oder fader?
Nein, der Punkt ist, der Wert, den ich einem Wasser beimesse, liegt ja an ganz vielen Dingen. Also wenn ich jetzt weiß, ich bekomme ein Wasser, welches zum Beispiel uralt ist, dann gebe ich dem natürlich einen Wert, weil ich denke, oh wow.
Ja. Ja,
also ein Wasser, das 200.000 Jahre alt ist.
Hast du getrunken?
Ja, schon? Natürlich.
Wie schmeckte das?
Wahnsinnig gut. Also zum Beispiel unvergleichlich.
Ja.
Ein 200.000 Jahre altes Wasser aus Australien.
Ja.
Aus einer geologischen Struktur, die 2 Millionen Jahre alt ist. Da ist ja allein schon der Gedanke, wenn ich das jetzt trinke für mich, ne?
Ja.
Oh mein Gott. Und dann trinke ich das und denke, ja, unvergleichlich. Ich kenne nur ein einziges Wasser auf unserem Planeten, was so ein bisschen in die Richtung schmeckt.
Könnte ich das kaufen jetzt? Ja, 200.000 Jahre altes Wasser?
Ja.
Kann ich kaufen. Was kostet die Flasche?
Ist leider im Moment sehr teuer.
Also eher so ein Sammlerstück dann?
Nein, kein Sammlerstück. Aber der Punkt ist, dass wir in Corona nochmal nachgekauft haben. Und in Corona waren die Frachtpreise einfach so hoch, dass es einfach teuer ist. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie ein teures Wasser verkaufen möchte, sondern ich habe dieses zweite Wasser gefunden. Und das schmeckt so ähnlich. Und es kommt Gott sei Dank aus Italien und ist dann deutlich preiswerter. Also von daher, wer diese Geschmackserfahrung haben will, dem kann ich auch immer eine Alternative bieten.
Also der Geschmack, um das einfach nur nochmal herauszustellen, ist im Wesentlichen bedingt natürlich durch die Umwelt. Ja, also die Berge zum Beispiel, die das mineralisieren. Ich greife jetzt nur mal eine Quelle raus, die wir kennen, weil sie überall im Supermarkt steht, ohne dass ich jetzt groß Werbung machen will. Aber Evian zum Beispiel, das ist ja eine bestimmte Quelle. Der Ort heißt Evian, oder? Wo die Quelle entspringt.
Ja.
Warst du schon mal da? Warst du vor Ort schon mal?
Nee.
Okay. Nicht interessant genug?
Nee.
Zu fad?
Nee.
Ja. Was ist das Typische von dieser Quelle zum Beispiel? Also
Das ist schwierig, weil wenn wir über Evian sprechen, dann sprechen wir jetzt praktisch über einen der größten Player unseres Planeten. Und was natürlich der große Vorteil dieser Quelle ist, dass sie wirklich eine unglaubliche Schüttung haben. Schüttung bedeutet, wie viel Wasser kann eine Quelle pro Tag oder pro Jahr tatsächlich geben. Ja? Und Evian, das ist halt fast ein unerschöpflicher Quell, was da läuft. Ja? Und dementsprechend haben die einfach die Möglichkeiten, so unglaublich viel abzufüllen.
Evian hat einfach eine riesige Marktpower, sodass Evian gibt es praktisch an jeder Tankstelle, an jedem Flughafen und in den Restaurants. So. Von der Güte des Wassers her, würde ich sagen, hat Evian diesen Platz eigentlich gar nicht verdient. Ich finde, es ist eher ein, ja, okay Wasser.
Also ein durchschnittliches Wasser.
Ich finde es ein durchschnittliches okay Wasser, welches einfach aufgrund seiner Marktpower einfach da ist. Da muss ich jetzt also einfach auch sagen, Evian gehört zu den Big Four und bei den Big Four bin ich meistens raus, weil die Big Four sind einfach Player, die von denen halte ich mich fern.
Okay, Masse statt Klasse.
Nicht nur Masse statt Klasse, sondern Raubrittertum. Also was die
sogar
machen.
Sogar so weit geht
es. Es ist eigentlich kein Thema.
Raubrittertum heißt was? In welcher Beziehung? Weil sie die Quellen ausbeuten.
Ja.
Mehr als das der Erde gut tut.
Ja.
Oh, ist das so?
Das ist so.
Okay. Also das heißt, was machen die? Also ich meine, die holen doch nur das raus, was da ist.
Ja.
Was ist daran schlecht?
Es gibt Firmen auf unserem Planeten, die entnehmen mehr Wasser, als es der geologischen Struktur gut tut. Das heißt, wenn eine Quelle irgendwann einfach zu wenig Wasser hat, dann ist ihre innere Struktur gestört. Jetzt haben wir ja aber nicht genügend Niederschlag. Also schau dir mal das Gesamtkonzept nur mal für Deutschland an. Die Alpen verlieren immer mehr Gletscher. Wir haben jetzt im Februar um die Hälfte weniger Niederschlag als in den Vorjahren. Wir hatten in den letzten 3-4 Jahren Dürreperioden. Das heißt, unsere Grundwasservorräte sind eh schon angegriffen. Jetzt kommt praktisch von den Gletschern weniger Wasser oder auch über die nächsten Jahrzehnte deutlich weniger Wasser in unsere Binnengewässer, in die Flüsse. Das heißt, die Grundversorgung mit Wasser ist nicht unbedingt so stabil. Und sie ist auch schon seit Jahren ein bisschen angekratzt. So, und wenn jetzt praktisch diese großen Player einfach hergehen und Wasser entnehmen ohne Limit, dann haben wir Folgendes. Keiner bekommt's mit. Alles ist under the surface, genau. Unter dem Boden. Ja, solange wir den Hahn aufdrehen und da Wasser rauskommt, sehen wir kein Problem. Daniel Harrich, der Journalist, hat vor, ich glaube, 2 oder vielleicht sogar schon 3 Jahren NASA-Bilder ausgewertet von der Lüneburger Heide und konnte nachweisen, dass die Lüneburger Heide in den letzten 20 Jahren das Äquivalent des Bodensees an Wasser verloren hat. Mhm. Ein Grundwasserreservoir so groß wie der Bodensee. Mhm. Weg. Wurde sogar im Bundestag debattiert und man hat da dann auch angefangen, über Wasserwirtschaft und Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft zu debattieren. Und es wurde auch viel angestoßen da.
Wozu führt das jetzt in der Lüneburger Heide? Also
Wozu ist
weniger Pflanzen, weniger Wachstum?
Also in der Lüneburger Heide ganz konkret ist die Firma, die abfüllt, mehr oder weniger durch den politischen und gesellschaftlichen Druck dazu übergegangen zu sagen, okay, wir schließen mehrere Brunnen, aus denen wir jetzt nicht mehr fördern. Aber langfristig, also wenn wir zum Beispiel auf die Stadt Mexiko schauen, ja, die, ich weiß nicht, wie viel sind es, 20 Meter in den letzten 10 Jahren abgesunken ist, ja, dann müssen wir natürlich überlegen, wenn so eine Menge an Wasser auf so einer großen Fläche fehlt, dann und das Wasser wird nicht aufgefüllt, was ja praktisch auch Druck erzeugt von unten gegen die Oberfläche, dann werden wir da wahrscheinlich auch Senkungen sehen. Und das sind halt Dinge, die sind nicht so ohne. Mhm. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Und wenn wir die aber immer nur einzeln sehen, sehen wir das große Problem nicht. Das finde ich schwierig. Und deshalb rede ich auch nicht so gerne über die großen Player.
Okay,
weil ich kann nichts für deren Politik und wie sie das tun. Und bei uns in Deutschland tun sie das ja noch recht fair. In anderen Ländern wird das Wasser abgepumpt und an die Bevölkerung verkauft. Das sind alles Dinge, die gehen gar nicht. Und da kann ich zwar mit dem Finger drauf zeigen, aber ich habe eigentlich keine Lust, über deren Praxis zu reden.
Du suchst auf jeden Fall regelmäßig Wässer auf der ganzen Welt. Premium-Wässer, wie du sie nennst, mit denen du dann auch gerne handelst. Was kennzeichnet zum Beispiel das Wasser, das du am liebsten trinkst? Wo du sagst, das ist ein ganz besonderes Wasser, ist jetzt auch nicht einfach so ein seltenes Ding, dass man 150 Euro für eine Flasche als Sammlerstück bezahlen muss. Das ist auch ein Wasser, das kann ich konsumieren. Welches wäre es bei dir? Heute an diesem Tag, ändert sich ab und zu wahrscheinlich mal.
Ja, das mit dem Lieblingswasser, das ist wirklich so eine Sache. Das ist so diese, man stellt die Frage, was ist dein Lieblingswasser? Mein Sohn fragt, was ist dein Lieblingsblabla? Und ich sage, ich habe kein Lieblingsblabla. Ich habe eine Hitlist. Ich habe, glaube ich, 600 Lieblingslieder. Ich bin 50 Jahre alt.
Total, aber deswegen sage ich auch heute, also heute an diesem Tag, an dem wir zusammenkommen.
Ich möchte aber auf was ganz Bestimmtes raus. Nämlich, es gibt für mich Lieblingswässer. Wenn jetzt der Frühling kommt,
dann habe ich ab da einfach morgens Bock auf ein salziges Wasser. Dann trinke ich einen halben Liter salziges Wasser.
Ja, das salzige Wasser.
Und dann...
Ja. Da denke ich immer sofort an Staatlich Faching. Das ist so der Klassiker bei uns, oder? Ja. Gehört das auch zu den 4 Big Playern?
Nee, nein.
Das nicht.
Aber dann ist auch gut. Ne? Und dann brauche ich auf jeden Fall für den Rest des Tages ein stilles Wasser. Also mein Liebling ist grundsätzlich still. Und wenn es dann darum geht, ja, was für ein stilles, dann so leicht wie möglich. Also so wenig Mineralität wie möglich, so neutral und so fein wie möglich. Und mein Lieblingswasser, das ist jetzt gar keine Eigenwerbung, sondern ich habe diese Quelle vor vielen Jahren entdeckt. Es ist ein Wasser, was in den 60er Jahren im Taunus entdeckt wurde. Und dort dann auch für seine Qualitäten recht schnell erkannt. Es wurde zu einem Heilwasser damals. Die Heilwasserzulassung hat dieses Wasser verloren. Wir arbeiten dran, sie zurückzubekommen. Ja. Aber dieses Wasser ist so bekömmlich. Das heißt, es ist ein Wasser, das sich auch ganz leicht trinken lässt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Lieblingswasser spreche, geht es zum Beispiel auch darum, wie leicht kann ich ein Wasser trinken. Viele kriegen Wasser nicht runter, aber haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Liegt es vielleicht daran, dass dieses Wasser auch einfach schwer zu trinken ist. Ja, es gibt Wässer, die kriegst du nicht runter. Du schaffst diese Flasche heute nicht und morgen ist sie abgestanden.
Aber woran liegt das dann in dem Augenblick? Zum Beispiel, wann kriegt man ein Wasser gar nicht so gut runter?
Du könntest jetzt zum Beispiel sagen Zellgängigkeit. Es gibt Wässer, die aufgrund ihrer Mineralisierung leichter in unserem Körper aufgenommen werden können. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt einen Schluck trinkst und der sich recht schnell in deinem Körper verbreitet, dann hast du vielleicht auch schneller wieder Lust, ein Glas zu trinken. Wie wenn dein Körper damit zu tun hat und zu arbeiten hat, dieses Wasser jetzt zu verarbeiten. Manchmal ist es auch so, dass unsere Trinkgewohnheiten schwierig sind. Da fällt uns ein, oh, ich habe schon lange nichts mehr getrunken, da trinke ich jetzt halt 2 große Gläser. Und das ist jetzt für den Körper vielleicht nicht so angenehm zu verarbeiten.
Ja.
Während jetzt ein Lebensstil, wo du es schaffst, 200 Milliliter pro Stunde zu trinken, das bringt dich super durch den Tag, kriegst keine Kopfschmerzen, bist konzentriert, all dieses.
Ja. In unserem Leitungswasser sind da ein paar Mineralien oder gar keine?
Also es gibt ja die Deutsche Trinkwasserverordnung und die Deutsche Trinkwasserverordnung regelt das. Die sagt, wir wollen auf der einen Seite, dass die Bevölkerung ein Mindestmaß an Mineralität im Leitungswasser hat.
Ein bisschen schon,
komm ruhig noch tick dich da an. Wir wollen aber auch nicht, dass die Haushaltsgeräte und die Maschinen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden.
Okay, ja.
Jetzt ist aber folgendes Problem. Wann immer wir über sowas reden, ja, Leitungswasser, dann heißt es, mein Leitungswasser ist so kalt, ich stehe immer die Maschine, alles geht kaputt.
Ja.
Und dann denken die Leute, das sei schlecht. Ja, es ist schlecht für die Maschinen. Aber es ist gut für dich.
Ja, weil Kalk, für uns ist kalkhaltiges Wasser, das hat dann diesen weißen Schleier. Ja. Und wir denken erstmal, oh nein, aber habe ich auch schon gehört, für uns Menschen ist das gut, ne?
Ja, wir brauchen das. Also von daher haben wir praktisch, wir stehen zu Hause nicht vor dem Dilemma, oh mein Gott, wir haben kalkhaltiges Wasser, sondern wir stehen vor dem Dilemma, der Kalk soll da raus, aber das Magnesium und der Calcium, das ist wohl sehr wohl gut für uns. Wir brauchen das für unsere Knochen, wir brauchen das für unsere Muskelfunktion, für unsere, also für die Grundfunktion der Gesundheit sind diese Mineralien essentiell. Ja. So, also das Leitungswasser in Deutschland hat im Schnitt zwischen 200 bis maximal 500 Milligramm pro Liter an Gesamtmineralität. Mhm. Das kommt natürlich dann auf die Quellregion an und es ist auch so, wir haben nie eine stabile Mischung des Grundwassers, sondern die Wasserwerke entscheiden, okay, heute nehmen wir ein bisschen mehr von der Quelle, weil wir müssen hier wieder ein bisschen auffüllen und von daher ist auch der Mineraliengehalt im Leitungswasser immer ein bisschen unterschiedlich.
Okay, das müssen die täglich anpassen?
Fast, ja.
Also das heißt, die Zusammensetzung ist immer ähnlich, aber nie ganz exakt.
Ja.
Mit anderen Worten, ein Wasser, was dich aber interessiert, was du spannend findest, hat schon immer einen Haufen an Mineralien?
Nee.
Nicht unbedingt.
Nee, also es ist zum Beispiel so, eins der spannendsten Wässer kommt aus Norwegen, das hat eine Mineralität von 4 bis 6 Milligramm, also fast so leer wie in Osmose gefiltertes Wasser. Und dieses Wasser dürfte eigentlich nach gar nichts schmecken. Es tut aber doch. Und da finde ich, da ist the magic within. Also wie geht das? Wie kannst du nach was schmecken? Du müsstest komplett langweilig sein, bist du aber nicht. Das finde ich interessant und ich finde nicht raus, warum bist du so? Und dann, das ist jetzt also 4 bis 6.
Du weißt es gar nicht. Du weißt es bis heute nicht, warum
das so gut schmeckt. Nein, es gibt Dinge, die weißt du nicht und das ist ja auch das Schöne.
Oder ist es nur die Verpackung?
Guck mal, nein. Wir schauen auf den Mond und wir haben wissenschaftlich alles erklärt. Und bin ich deshalb jetzt entzaubert und denke, ah, guck, da ist der Mond, wie langweilig. Nein. Ich sehe ihn und denke, wow. Ich meine, wie oft habe ich den Mond schon gesehen? Ich denke immer noch, wow. So ist es bei dem Wasser auch. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erklären. Ja? So, das waren jetzt 4 bis 6. Also fast leer, fast leer. So,
Und dann gehen wir auf 7400. Das ist ungefähr dreimal so viel wie das höchst mineralisierte Wasser Deutschlands. Wie schmeckt sowas überhaupt? Kann man das trinken?
Ja,
schmeckt. Und dann trinke ich das und denke, boah, was, oh mein Gott, das ist ja totaler Albtraum, untrinkbar, ungenießbar. So, aber jetzt bin ich halt Wassersommelier und denke, Moment mal, wie kann das sein, dass so ein Wasser im Fine Dining getrunken wird?
Das mit den 7000.
Ja. Und dann fange ich an, das mal so zu analysieren. Ich halte es mal im Mund. Und es war ja mein erster Eindruck, war, oh Gott, furchtbar.
Schmeckt es salzig oder schweflig? Können wir es mit einem Adjektiv einfach mal festmachen?
Es schmeckt, ich würde mal sagen, wie, wenn du dich erinnerst an früher, wie es in der Apotheke gerochen hat.
Einfach.
Also es schmeckt, oder auch im Krankenhaus, es schmeckt sehr, sehr medizinisch.
Interessant.
Sehr medizinisch.
Okay.
So. Jetzt aber, das ist ja auch oft so das Problem, wenn ich bei einem Tasting in die Bereiche der höher mineralisierten Wässer komme, dann sagen die Leute oft, oh, das ist mir jetzt aber zu arg und zu viel und zu streng, weil wir halt auch so Mainstream gepolt sind. Ne? Wir haben halt in unseren Läden nur noch Mainstream-Wässer. Die sind halt in so einem gewissen Bereich an Mineralität und an Karbonisierung. Das sind wir gewohnt. Deshalb kennen wir die Ausreißer nach rechts und links, die kennen wir gar nicht. Und dann trinken die Leute das und dann sage ich, okay, ich habe euch extra nichts gesagt, weil ich wollte, dass ihr diese initiale Erfahrung macht. So, jetzt pack die mal zur Seite und jetzt lass dich mal auf das ein. Vergiss auch das Wort Wasser. Weil du assoziierst so einen Geschmack nicht mehr mit Wasser. Also lass dich mal drauf ein, was kommt denn jetzt? Und dann, wenn die Leute sich drauf einlassen, und gerade auch da hilft zum Beispiel dieses Wort von vorhin, Erwachsenenlimonade, Erwachsenenbrause. Ich hatte auch da eine Frau vor 2 Wochen in einem Tasting, da war es auch so, die hat zuerst gesagt, bah, geht gar nicht. Und dann habe ich geguckt und dann hat sie irgendwann den zweiten Schluck genommen und ich dachte, yeah, strike, sie nimmt den zweiten Schluck, hätte sie auch bleiben lassen können.
Ja.
Und am Ende des Tastings sagt sie, Pat, das hat mir total geholfen, dass du gesagt hast, Erwachsenenbrause. Und dann wusste ich, ja, das ist ja auch die Art, wie wir mit welcher Perspektive wir auf so einen Schluck Wasser gehen. Und bei 7400, wenn ich mich darauf einlasse, dann merke ich auf einmal, wie so ein Wasser anfängt, eine Geschichte zu erzählen, weil es in jede Richtung Dinge tut, in seiner Komplexität.
Und das gilt für fast jedes Wasser, oder? Dass ein Wasser eine Geschichte erzählt.
Ja.
Welches Wasser erzählt eine schöne Geschichte? Aus deinem Sortiment zum Beispiel. Gib uns ein Beispiel mal für eine schöne Geschichte, die das Wasser erzählt.
Also es gibt ja immer zwei Teile der Geschichte. Es gibt die Geschichte, die das Wasser selbst erzählt, während du es schmeckst. Ja? Mhm. Und es fängt schon mal damit an.
Also sind so die Mineralien, die der Berg sozusagen abgegeben hat an das Wasser.
Ja, und aber wenn wir jetzt zum Beispiel Wasser für die tägliche Hydration trinken, dann ist es so, dass wir das einfach nur zum Durstlöschen trinken. Wenn wir es aber für den Genuss trinken und ich den Leuten sage, okay, das war jetzt der erste Schluck, der macht nur deinen Mund sauber. Das ist der zweite Schluck, der beginnt so langsam.
Der zweite ist immer der entscheidende, oder?
Nein,
er
ist nicht
der entscheidende. Man schmeckt oft erst beim zweiten Schluck, ja, oder?
Habe ich mal gehört. Der erste macht deinen Mund sauber. Beim zweiten, dritten, vierten, da geht es dann tatsächlich los. Und dann so nach 3, 4 Schlucken hast du auch wirklich den Charakter des Wassers im Mund. Ja, und dann kannst du den vollumfänglich wahrnehmen. Und dann gibt's den Nachgeschmack. Und der Nachgeschmack, das ist etwas, was Leute überhaupt nie auf dem Schirm haben. Ja, also das ist die Strecke der Geschichte eines Wassers. Und dann kommt dazu die Textur. Also wie fühlt sich dieses Wasser an? Manche Wässer sind sehr geradlinig und ich nenne es jetzt mal klein. Die gehen einfach durch, ganz neutral. Und auf einmal gibt's aber auch Wässer, die haben einen größeren Körper. Die sind voluminöser. Und dann haben die.
Was du so schön mit den Händen zeigst, die Hände gehen so nach außen, nach beides nach außen, als würde ein Ball größer werden.
Es ist aber so, in einem Tasting können die Leute das sehr wohl nachvollziehen mit diesen Gesten, weil sie es selber ja erleben, aber noch nie drauf geachtet haben. So. Und dann kommt Textur dazu. Manchmal ist ein Wasser einfach nur erfrischend, so wasserartig, wie man es kennt. Aber es gibt auch Wässer, die sind fast so milchartig, ölig. So ölig sind sie nicht, aber sie gehen von der taktilen Erfahrung, von der haptischen Erfahrung in diese Richtung. Und manche Wässer können dir bei ihrer Geschichte hinterher ein Gefühl geben, als hättest du deine Schleimhäute von innen eingecremt. Ja, also wie eine Creme. Ist doch verrückt. Aber es ist so. Das ist die Geschichte, die das Wasser erzählt. Und dann gibt es natürlich schöne Geschichten, die Quellen erzählen. Diese Marke habe ich gefunden über Instagram. Ich sehe die und denke, oh, das ist ja eine tolle Flasche.
Okay, das heißt, Also ja. du hast erstmal die Flasche von außen, fandest du interessant?
Ja. Ich habe gedacht, wow, ein deutscher Hersteller, der eine Flasche so schön verpackt, das war eine Bordeaux-Flasche, dachte, wow, sehr schön.
Wie sieht eine Bordeaux-Flasche aus? Also ja, wie so eine klassische Weinflasche einfach. So eine
klassische Weinflasche, durchsichtige. Mhm.
Ja, dadurch wirkt das natürlich schon gleich viel wertiger.
Ja, aber weißt du, dabei geht es ja auch darum, give water the value it deserves. Also gib Wasser doch den Wert, den es verdient. Also ich finde, dass die Art und Weise, wie wir in Deutschland Wasser sehen und präsentiert bekommen, Wasser deutlich unterbewertet. Ja. Ja? So, und dann war das eine schöne Flasche. Ich habe die entdeckt.
Hast du gekauft?
Und dann habe ich die gleich angeschrieben und habe gesagt, ey, ich würde euer Wasser gern probieren. Und dann, das ist jetzt kein Witz, ne? Die Marke hieß früher Radius 99 und die haben gesagt, wir verkaufen nur im Umkreis von 99 Kilometer von der Quelle. Und mein damaliges Lager war per Google Maps genau 99 Kilometer weg. Da bin ich da hingefahren zu denen, ich war ein bisschen nervös und die waren auch ein bisschen nervös. Und ich habe gedacht, naja, es könnte natürlich auch ein Flop sein, weil man kann ja auch Wasser schön verpacken. Und ich trinke diesen Schluck und die gucken mich an. So ganz gespannt. Jetzt, was sagt er? Und ich denke, oh mein Gott, wie kann dieses Wasser so gut sein? Und das war wirklich, mein erster Eindruck war, oh mein Gott, ich liebe dieses Wasser. Und ich kenne die Wässer aus der Region Frankfurt-Taunus, die haben schon ihren eigenen Charakter, die sind natürlich schon unterschiedlich, aber in der Summe haben sie ihren eigenen Charakter und dachte, wie kann dieses Wasser aus dem Taunus kommen und so schmecken? Das geht gar nicht. Da habe ich mich mit denen auseinandergesetzt und gesagt, wo kommt dieses Wasser her? Was ist die Geschichte des Wassers?
Kurz mal, gehört denen die Quelle oder wer darf Wasser an dieser Quelle abzapfen eigentlich?
Also die ist in Privatbesitz und das Wasser wird dort eben abgefüllt in ganz geringen Mengen und verkauft.
Okay. Mhm.
Langfristig ist geplant, das Wasser kommt aus Königstein, langfristig ist geplant, dass man für die Königsteiner einen Ort macht, wo sie sich dieses wunderbare Wasser selbst abholen können.
Okay.
Genau. Aber im Moment gibt es dafür die Infrastruktur nicht. Okay. Aber die schöne Geschichte dahinter war, dieses Wasser wurde in den 60er Jahren gefunden. Und zwar vom Herrn Dr. Pohlmann, ja, ein Apotheker, dessen Garage immer nass war. Und es hat ihn natürlich furchtbar gefuchst. Und dem wollte er auf den Grund gehen, wollte es reparieren und hat dann eben den Boden von der Garage aufgebuddelt und stellt fest, na sowas. Meine Garage steht auf einer artesischen Quelle am Fuße des Feldbergs. Toll, was mache ich denn jetzt? Ne? Da kann ich also nicht mehr parken. Hat dieses Wasser getestet und hat schon selbst damals auch gedacht, schmeckt mir gut, hat es aber testen lassen und hat dann festgestellt, hey, dieses Wasser hat, obwohl es so ganz gering mineralisiert ist, Heilwasserqualitäten und hat es dann bundesweit vertrieben. Und nur durch seinen Tod ist diese Quelle dann sozusagen in Vergessenheit geraten und wurde dann erst 20 Jahre später wiedergefunden. Und ich bin Gott froh, dieses Wasser gefunden zu haben, weil es eins meiner Lieblingswässer ist und es viele Leute gibt, die dieses Wasser eben aus voller Überzeugung trinken.
Du hast da jetzt aber eine eigene Marke draus gemacht?
Nein. Ja, genau.
Also es gab ja Radius 99 und du hast deine eigene Marke gemacht mit diesem Quellwasser.
Ja.
Das heißt, du kaufst Wasser von denen und füllst es selber ab.
Genau.
Und schmecken die Wasser identisch? Oder?
Also, das ist identisch, weil das Wasser wird ja nicht verändert. Das heißt, die ehemalige Harderheck-Quelle, dann Radius 99 und in Long Term wollen wir auch die Harderheck-Quelle wieder abfüllen und zu ganz normalen Preisen verkaufen. Aber wir brauchen halt die Heilwasserzulassung zurück. Dann ist das absolut eine Option und da gibt es dann auch schon genügend Abnehmer, weil es einfach ein sehr besonderes Heilwasser ist. Nicht zu vergleichen mit dem, was wir sonst unter Heilwasser verstehen.
Ja, Heilwasser ist oft sehr salzig, oder?
Genau, und das ist das eben gar nicht.
Das ist nicht.
Ein Heilwasser liegt ja meistens so im Bereich, sagen wir mal, 3000 oder 2000 bis 5000 Milligramm pro Liter. Und die Harderheck-Quelle hat gerade mal 145. Das heißt, es ist also eines der wirklich geschmeidigen artesischen Wässer Deutschlands und das macht es schon außergewöhnlich.
Warum ist es ein Heilwasser dann?
Es wurden damals beim Verfahren wurden Geringspuren Germanium und Selen gefunden, die eben medizinisch wirksam sind.
Cool.
Und das war der Grund. Und also darüber brauchen wir jetzt nicht reden, das können wir dann machen, wenn die Zulassung zurück ist. Aber tatsächlich dieses leicht zu trinken, ja, hilft natürlich total, weil
die meisten Menschen können nicht leicht trinken. Also wer kommt schon auf die 2,5 Liter am Tag? Du verlierst 800 Milliliter.
Ich nicht.
Du verlierst 800 Milliliter pro Nacht durch Schwitzen und Atmung. Da kann man sich mal überlegen, wie lange brauche ich denn, bis ich die 800 Milliliter getrunken habe. Mhm. Und dann erst fange ich an mit der Hydration, mit der Vorbereitung für die nächste Nacht. Also 2,5 Liter ist eine Challenge für jeden von uns.
Ja.
Und wenn du ein Wasser hast, das du leicht trinken kannst, ist es natürlich eine gute Sache. Hätte man jetzt auch weitermachen können mit Radius 99. Die Besitzer von Radius 99 werden auch nicht jünger. Und die waren eigentlich auch ganz froh, dass ich irgendwie damit in diese Quelle gekommen bin. Und ich habe aber gesagt, halt mal, Radius 99 ist jetzt ein Wasser, das verkauft ihr nur still. Aber die Gastro, die braucht Sparkling. Und wenn die dann ein anderes Sparkling auf den Tisch stellen, dann funktioniert das Prinzip nicht. Und ich finde euer Wasser so toll, wir müssen da eine Sparkling-Version machen. Und dann haben wir da tatsächlich 18 Monate dran gearbeitet, die perfekte Sparkling-Version zu generieren, zu kreieren.
Kohlensäure rein.
Ja.
Okay.
Weil wir einfach gesagt haben, okay, ganz fein, ganz klein. Just a hint of carbonation, also wirklich nur ganz wenig,
ja.
Aber nicht einfach nur, machen wir Medium oder Classic, ne, wirklich nachdenken, ausprobieren, die Blasenstärke hinbekommen.
Gibt es Radius 99 noch?
Also wir verkaufen dieses Wasser nach wie vor.
Unter dem Namen Radius 99?
Bis der Bestand weg ist. Es gab eine letzte Füllung,
okay.
Jetzt im Frühjahr, also jetzt im Januar. Und diese Füllung verkaufen wir noch ab und danach gibt es Radius 99 nicht mehr.
Und Radius 99 wird zum Sammlerstück dann?
Wird zum Sammlerstück dann.
Also, schön. Ja. Ich meine, wir haben jetzt Ewigkeit nichts getrunken.
Ja.
Aber du hast kein Wasser dabei.
Natürlich habe ich Wasser dabei.
Du hast dir wirklich dein Wasser mitgebracht, ne?
Ich habe Wasser mitgebracht.
Okay.
Ich bringe mal mit, was wir so für eine kleine Verkostung bräuchten.
Ja, also ich bin jetzt extrem gespannt. Okay, du packst schon mal gleich zwei sehr wertige Flaschen aus.
Ja, das sind keine Flaschen, das sind nur die...
Ach, das sind nur die
Hüllen.
Die Hüllen sind das. Die sehen aus wie so Hülle vom Tennisbällen oder so. Es sind aber keine Tennisbälle drin.
Tennisbälle, ist gut. Ich sag gleich was dazu.
Ja, spannend. Jetzt kommen ein paar Flaschen. Krass, das sieht jetzt echt aus wie eine... Ach, das ist hier Finelli. Das sieht wirklich aus wie die Burgunderflasche, wie eine Flasche Wein.
Okay, also fangen wir mal damit an. Was habe ich überhaupt mitgebracht? Ich habe, diese Hüllen sind eigentlich nur, damit mir meine Gläser nicht kaputt gehen.
Ach, okay.
Aber hier drin ist eigentlich...
Oh, ach, ein Glas. Und zwar, das ist ein Weinglas. Also Wasser nicht unbedingt aus einem Wasserglas trinken. Schmeckt das Wasser anders, wenn du es aus so einer Art Kelch trinkst?
Also, das klingt jetzt so komisch, aber der Punkt ist, du kannst natürlich Wasser trinken, woraus immer du Wasser trinken möchtest. Seit dieser neuen Verordnung mit den Plastikkappen finde ich zum Beispiel das Trinken von Wasser aus PET-Flaschen ziemlich schwierig, weil diese Kapsel, die da dranhängen, die kratzen mich schon irgendwie immer und da habe ich keine Lust drauf. Also finde ich schade.
Mhm.
Also das macht nicht so viel Spaß. Wir trinken Wasser aus Flaschen, wir trinken Wasser aus Gläsern. Warum trinke ich Wasser, wenn es um gehobenes Wasser geht, aus so einem Glas? Der Grund ist einfach, wenn du in so ein Glas Wasser einschenkst, dann wirst du automatisch aufmerksamer sein.
Mhm.
Du wirst dich fragen, was soll das?
Es ist wertvoller
was
einfach.
Was will denn der?
Es wirkt exklusiver. Alleine für den Kopf ist das schon
genau,
gut.
Aber so geht es los und dann passiert aber auch was in deinem Kopf. Auf einmal denkst du, ja, auch ein Wasser hat seinen Platz hier drin und damit generierst du Wertigkeit.
Ja.
Und rein vom Trinken her ist es so, es schmeckt tatsächlich nicht anders, aber wir haben hier oben an der Wulst, die ist deutlich feiner als an einem normalen Trinkglas.
Mhm.
Und diesen Unterschied, den hast du ja beim Wein auch, sonst würdest du Wein ja auch aus einem normalen Glas trinken. Und von daher finde ich, macht es schon Sinn. Und es macht den Leuten auch Spaß. Also wann immer ich ein Wassertasting mache und komme dann mit meinen Weingläsern, sagen die Leute, aha, der Freak. Und dann sage ich, okay, warte mal, lass uns nochmal drüber reden, wenn wir fertig sind.
Nein, ich bin dabei.
Okay, pass auf, ich habe folgende Wässer mitgebracht.
Ich überlege gerade, wie wir das mit dem Mikro machen. Ob du doch wieder dahin gehst und du das, das eher nach links positionierst. Dass du in meine Richtung sprechen kannst. Weiter.
Ich habe ein paar Wässer mitgebracht. Also einfach, das wäre jetzt praktisch auch bei einem Wassertasting nicht anders. Wir fangen praktisch an mit einem ganz, ganz leicht mineralisierten Wasser.
Oh, da ist eine norwegische Flagge drauf.
Ja,
norwegische Flagge. Ich liebe alles, was norwegische Flaggen drauf hat. Ich bin schon beeinflusst.
Ja, das ist Norwegen.
Ja.
Das ist Gletscherwasser. Dann habe ich Aqua Finelli dabei.
Mhm.
Deutschland. Und dann habe ich diese 7400 Roy aus Slowenien.
Nein.
Doch.
Das ist krasse Wasser.
Genau. Und jetzt pass auf, lass uns mal einen Schluck hiervon trinken.
Okay, du weißt schon, dass ich jetzt Angst habe, keine Unterschiede zu schmecken. Ich habe jetzt Angst, ich werde gleich gefragt, wie schmeckt es dir? Und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Cheers.
Cheers. Okay. Aber ich schmecke auf jeden Fall was. Ich schmecke, hinten raus gab es so was ganz leicht Salziges, als würde ich an so einem Fels lecken.
Jetzt habe ich mich fast verschluckt.
War das nicht gut? Ja, und es bleibt auf den Zähnen, bleibt so was leicht Stumpfes zurück bei mir. Du guckst mich jetzt ganz komisch an. Ja, es bleibt auf den Zähnen, wirkt es ein bisschen...
Genau.
Ja, es hat was, es bleibt was Stumpfes oder Trockenes zurück.
Ich finde es interessant, dass du sagst, am Stein geleckt, weil dieser Gletscher, der schmilzt. Das heißt, wir haben da zig hundert Meter, die da an Eis auf den Bergen liegen, aber innen drin schmilzt der. Und von daher rauscht der ja praktisch durch das Gebirge, bevor das Wasser dann eben unten aufgefangen wird. Das Wasser selbst tut es. Es leckt am Stein, definitiv.
Ja, interessant. Wie bezeichnest du jetzt dieses Wasser? Was ist deine Umschreibung?
Also auch jetzt ist es so, ich habe jetzt den dritten Schluck drin und jetzt merke ich, da ist jetzt wieder dieses Feeling von dem Wasser. Für mich ist es maskulin. Für mich ist es männliches Wasser.
Ja.
Es hat so eine gewisse leichte metallische Note, auf jeden Fall eine steinige Note. Und es hat diesen typisch nordischen Sound. Ja, also wenn wir an alles oberhalb der Ostsee denken, dann haben wir da ein gewisses Gefühl, ja, nordig. Und das ist das, was da drin ist. Wenn man jetzt zum Beispiel südlich der Alpen
schaut. Darf ich noch einen Schluck nehmen?
Na, selbstverständlich. Wenn man jetzt südlich der Alpen schaut, haben wir sehr feminine Wässer, die man also auch so praktisch in ihrer Gesamtheit umschreiben könnte. Und das finde ich ganz interessant. Während wir nachgehen, wir zu diesen, Ostblock, Europa, Osten, ja, da habe ich was ganz anderes. Das heißt, es sind fast schon Kämpferwasser. Die haben wiederum einen anderen Charakter.
Kurze Frage.
Ja.
Das Wasser ist ja wirklich uralt. Also alt, ne? Oder gar nicht mal so alt. Es hat ein Ablaufdatum 14.10.25. Wer gibt es vor, das Ablaufdatum?
Also,
was ist da die Regel?
Es gibt praktisch länderspezifische Regeln. Also zum Beispiel für Aquafinelli habe ich ein Jahr. Also einfach, weil der Gesetzgeber sagt, lass uns da lieber öfter drauf schauen. Ein Jahr, gut. Estland darf 10 Jahre geben. Und Österreich, habe ich die letzte Woche gehört, brauchen das eigentlich gar nicht, können auch 20 Jahre machen. Das heißt, dieses Wasser, das du gerade trinkst, du bist ja das erste Lebewesen, welches dieses Wasser in seinen Organismus aufnimmt. Nach wie viel zig Zehntausenden von Jahren,
die du warst vor mir dran.
Aber du weißt, was ich meine. Dieses Wasser hat nie am heutigen Wasserkreislauf teilgenommen. Das allein ist ja schon verrückt.
Ja. Das schmeckt aber in einem Jahr, auch wenn es ein Jahr nach Haltbarkeitsdatum ist, abgelaufen ist, schmeckt es noch genauso wie jetzt, oder?
Ja, wenn die Abfüllung in Ordnung ist. Also, okay. Aber da also muss man einfach sagen, man kann da viel falsch machen, aber diese Firmen, die machen ja ihre Hausaufgaben. Die wollen ja nicht, dass da irgendwie Algen wachsen im Wasser. Ne? Also eigentlich gibt es für Wasser kein Ablaufdatum. Ich habe mal das älteste abgelaufene Sparklingwasser, das ich getrunken habe, war 18 Jahre abgelaufen. Und ich habe aber dann glücklicherweise, ich habe gewartet, bis ich eine neue Füllung bekomme. Und dann habe ich wirklich diese 18 Jahre alte Sparkling-Flasche und die frisch gefüllte Flasche genommen, habe die beide eingeschenkt, habe mit ein paar Leuten ein Blind-Tasting gemacht und habe gesagt, okay, gleiches Wasser, ja oder nein? Und schmeckt den Unterschied, ja oder nein? Kein Unterschied.
Kein Unterschied.
Also auch ein Sparkling-Wasser, was ordentlich verschlossen ist, kann auch ewig halten.
Ja.
Noch interessanter, jetzt spannend. Im April wird in Schweden ein Schiffswrack gehoben und die Taucher, Thomas Stachura aus Polen, sagt mir, Pat, die sind original verschlossen, die Flaschen. Die Flaschen aus Niederselters, die Krüge sind original verschlossen, sie sind mit Pech zu. Das heißt, ich habe mit ihm ausgemacht, ich bekomme eine Flasche und dann werde ich nach Niederselters gehen, werde das Wasser von heute frisch füllen und dann vergleiche ich eine damalige Füllung von 1862 mit der Füllung von heute.
Das Schiff ist 1862 gesunken.
Ja.
Woher weißt du, dass dieses Wasser an Bord war?
Naja, weil ich kenne den Taucher und der Taucher hat gefilmt.
Der hat es schon gesehen.
Und er hat mir die Flaschen gezeigt. Also und das Ganze ist recherchiert. Weil
sogar das. Aber er konnte noch keine rausnehmen.
Er konnte schon eine rausnehmen.
Und hast du die schon...
Ich habe sie angefasst.
Aber noch nicht probiert.
Nein, ich durfte noch nicht probieren, weil da müssen ja auch Tests gemacht werden. Es könnte ja sein, dass ich dabei sterbe.
Ja, okay.
Wahrscheinlich. Okay.
Wie krass. Ja. Und wo ist das gesunken?
Vor der schwedischen Küste.
Und genau. Wo ist der Ort Niedersälters?
Ja, auch im Taunus. Das ist vielleicht so eine halbe Stunde
Niedersälters.
Ja, okay. Ja, also das ist eine Geburtsstunde der deutschen Mineralwassergeschichte.
Aber wer hat sich denn das Wasser aus Niedersälters kommen lassen, wenn das Schiff vor Schweden gesunken ist?
Der russische Zar.
Wirklich?
Eine Flasche, ein Krug Niedersälters hat damals so viel gekostet wie ungefähr der Wochenlohn eines Arbeiters.
Krass.
Also Luxuswasser gab es schon immer.
Spannend.
Ja.
Bevor wir zum zweiten Wasser kommen, ich bin mega gespannt. Kurze Frage. Was musstest du machen bei deiner Prüfung zum Sommelier? Und wo fand die statt?
Was war
England das? Oder wo ist das? Wo
also
fand die statt?
Die Ausbildung war Austin, Texas und Los Angeles, Kalifornien. Gegenüber eine sehr lange Zeit mit vielen Aufgaben, die ich zu Hause erledigen musste.
Wie zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel. Also das.
Nur so kurz, aber es ist spannend.
Zum Beispiel... Ich hätte gerne, dass du deutsche Gletscherwässer vergleichst. Und ich so, wollt ihr mich verarschen? Es gibt keine deutschen Gletscher. Soll ich jetzt auf die Alpen hochklettern oder was? Ja, das ist die Aufgabe, such mal. Und ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Das ist bestimmt so eine Fangfrage. Und dann muss ich dann praktisch mit der lustigen Antwort kommen, um dann zu sehen, nee. Und sehr interessant halt, was das für Implikationen dann auch mit sich bringt. Ne? Also... Das Brauwasser Münchens unter der Schotterebene ist auch Gletscherwasser. Weiß kein Mensch.
Mhm.
Ja.
Okay, das war eine Aufgabe.
Bei der Abschlussprüfung ging es um was aus meiner Sicht sehr, sehr Wichtiges. Und zwar die Schnittstelle zwischen Wassersommeliers, zwischen Marken und Distributoren, die gibt es so nicht. Und ich habe praktisch ein globales Konzept erarbeitet, wie wir diese Zusammenarbeit verbessern können, weil es liegt nicht in meinem Interesse, dass wir diese gehobenen Wässer so teuer verkaufen. Ich möchte eigentlich, dass die deutlich günstiger sind und dass sie den Menschen auch zur Verfügung stehen. Und dieses Konzept, mit dem bin ich damals in meine Prüfung gegangen und jetzt heute, 3 Jahre später, sind wir davor, diese Konzepte tatsächlich in die Realität umzusetzen.
Okay, es war so eine Art Masterarbeit.
Ja.
Also was jeder hat, kriegt seine eigene Aufgabe sozusagen.
Ja.
Und das war deine.
Ja.
Okay, und du musstest auch unter verschiedenen Wässern, musstest du Unterschiede schmecken, musstest du Wässer erkennen?
Ja.
Wie also, beim Wein das oft der Fall ist?
Ja, das musste man natürlich auch, weil ich meine, das ist ja die Kernkompetenz, dass man also das wirklich auch schmecken lernt. Und es ist auch so, wenn man Wassersommelier ist, dann kommt natürlich immer wieder ein neues Wasser dazu, welches sich dann einreiht in die Wässer, die man halt auch sofort rausschmeckt. Also muss mir dann keiner sagen, was das ist. In der Ausbildung lernst du das natürlich an den einfachen Wässern. Das ist dann klar, probier mal das, das vergisst du nie, das kannst du dir merken. Und das Interessante ist dann eben aber auch, okay, wenn es jetzt um die Salzhaltigen geht, dann haben wir hier so den Blockbuster. So, und jetzt schau dir mal die 2, 3 rechts davon an, die 2, 3 links davon. Ja. Und jetzt schmeck hier die Unterschiede raus. Und dann weißt du auch, ah, okay, hier haben wir neben dem Natrium auch noch viel Sulfat. Hier schmecke ich das Sulfat gar nicht. Und hier schmecke ich aber das Magnesium natürlich, wie das so durchdrückt und so. Ne? Und so lerne ich praktisch, ah, okay, das ist also das Profil von einem Wasser.
Genau. Richtig schwer zu bestehen.
Ach Gott, richtig schwer. Der Punkt ist, ich bin ja da nicht hingegangen und habe gesagt, mal gucken, ob ich Wassersommelier werde, sondern ich habe das ja vorher schon 10 Jahre gemacht. Und mein Problem war eher, dass es immer wieder Begegnungen gab, wo Leute gesagt haben, ah, okay, dann schreibe ich jetzt mal über dich oder ich mache mal was mit dir. Wie darf ich dich nennen?
Mhm.
So, keine Ahnung. Wasserexperte. Ich bin kein Wasserexperte. Ja, dann da dachte ich mal, das ist irgendwie doof.
Water Lover.
Ja, Water Enthusiast. Water Aficionado.
Genau,
ja, ist alles schön, aber es funktioniert bei uns nicht.
Nee.
Und dann habe ich, ich glaube, so kurz vor Corona habe ich angefangen, mit einem Wassersommelier in London zusammenzuarbeiten. Und der hat dann immer gesagt, mach das, Patrick, mach das. Mach das auf jeden Fall.
Okay.
Du bist ja schon längst einer von uns. Hol dir dieses Zertifikat. Du brauchst einen Türöffner. Und das war eben auch der Punkt. Solange du nur Wasserhändler bist, bist du halt der Wasserhändler. Aber als Wassersommelier wird dir auch auf ganz andere Art und Weise zugehört.
Wer stellt denn das aus, das Zertifikat?
Das war in dem Fall The World Leading Water Sommeliers, Mr. Dr. Michael Mascher und Martin Riese. Ja, das sind die weltweit führenden Wassersommeliers, die beiden.
Und die können so ein Zertifikat, können sie einfach
vergeben.
Können
sie vergeben, ja.
Gut, also, Herr Sommelier, das zweite Wasser.
Ich muss mich entschuldigen, also ich meine, die Hörerschaft, die kriegt es ja nicht mit, aber die Wasser sind ein wenig zu kalt.
Oh, ehrlich? Ja, macht es mir schwerer, das Wasser zu schätzen?
Ja, weil je kälter ein Wasser ist, je kälter ein Wasser ist, desto erfrischender wird das Wasser. Und desto weniger haben wir das Geschmacksprofil. Ich habe das bei mir auf Arbeit gehabt und da es ja jetzt warm wird, habe ich die Heizungen ausgemacht. Normalerweise wäre das jetzt Raumtemperatur, ist aber ein bisschen unter Raumtemperatur.
Obwohl das Wasser jetzt schon 2 Stunden unterwegs ist.
Ja.
Und trotzdem noch einen Tick zu kalt. Das ist jetzt die Quelle.
Hallek.
Die Quelle im Taunus.
Cheers.
99. Ja, wird jetzt ein bisschen stiller für euch, weil wir würdest du jetzt sagen, das Wasser ist jetzt also ganz anders als das Gletscherwasser aus Norwegen?
Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieses Wasser so einen maskulinen nordischen Touch hat. Steinig schmeckt.
Das hat was Nussiges am Ende.
Und das hier ist deutlich geschmeidiger. Das heißt, es ist deutlich leichter, obwohl es also 10-mal mehr Mineralität hat als dieses hier. Mhm. Finde ich, ist deutlich leichter, ist deutlich geschmeidiger und auch neutraler. Es ist eigentlich neutraler als dieses 4-6 Milligramm nordische Wasser. Und das an sich finde ich schon erstaunlich. Also wir haben hier einen Gesamtmineralisierungswert von 145, aber rein geschmacklich liegen wir irgendwo bei vielleicht 40 bis 50. Das wäre also, geschmacklich liegen wir hier nur bei einem Drittel. Also auch hier haben wir the magic within. Sollte so gar nicht schmecken. Aber das Schöne ist auch, wenn wir, sagen wir mal, 200 Milligramm haben im Liter, alles was da abwärts geht, das ist für ganz viele Menschen gar nicht als Unterschied schmeckbar. Ja? Aber für mich geht da so eine ganz eigene Welt auf. Und ich weiß, dass viele das gar nicht schmecken können. Und deshalb sagen die dann auch, Patrick, das schmeckt wie Wasser. Es ist halt einfach Wasser.
Ja.
Das kann ich verstehen.
Ja, aber es hat einen Nachgeschmack. Also im Nachgeschmack war mein erster Gedanke, es hat was Nussiges. Was auch immer. Jeder hat andere Assoziationen. Aber hier bleibt ein Nachgeschmack übrig.
Ja. Mhm. Du kannst es leicht trinken. Es geht einfach weg. Wumm, du hast es getrunken. Und du kannst noch eine Flasche trinken. Das ist das eine. Also für die Hydration sehr wertig.
Es ist teuer. Also was kostet eine Flasche?
Also die Flasche jetzt kostet im Bereich B2B, also das ist ja für Fine Dining, Fine Dining mindestens 7,80 Euro.
Oh.
Ja. Aber mein Plan ist es nicht, dieses Wasser also in dieser Füllung groß zu vermarkten, sondern wir arbeiten da an Konzepten, wie wir dieses Wasser auch günstig verkaufen können. Der Punkt ist, wir haben ja die gleichen Ausgaben wie die Großen. Aber wir wollen mit unserer Quelle schonend umgehen. Das heißt, wenn ich das alles mit Hand fülle, das ist alles Handarbeit, dann kommt da viel, viel Zeit zusammen. Und dann ist es einfach der Preis, der da entsteht. Der ist für viele nicht nachvollziehbar. Aber in der gehobenen Gastro, wo wir dieses Wasser ausschenken, bekommen wir nur positives Feedback. Und wenn du dann überlegst, 7,80 Euro für ein richtig wertiges Wasser, dann vergleich mal mit den Wasserpreisen da draußen in der Gastro und was für Wässer man dafür bekommt. Also sind wir da schon in einem guten Feld. Aber es ist auch kein Wasser, was wir im Supermarkt haben.
Die werden vor Ort ja abgefüllt, ne?
Ja.
Wie sieht so eine Anlage aus? Beschreib kurz nur in 2 Sätzen. Die Quelle, wie wird das Wasser aufgefangen und wie kommt das Wasser in die Flasche?
Also es ist deutlich unromantischer, als man sich das vorstellt. Also wenn man jetzt an eine artesische Quelle denkt, denkt man an so einen schönen Fels, wo dann das Wasser so raussprudelt. Und ursprünglich ist es ja auch so. Ja? Aber es gibt da gesetzliche Vorschriften und das nennt man die Quellfassung. Eine Quelle muss gefasst werden. Das muss sie schon immer. Muss sie auch schon im 16. Jahrhundert. Das bedeutet, sie muss erstmal sicher sein. Ja, also, dass dort nichts passiert. Dementsprechend bedeutet es, dass dieses Wasser, das mit Eigendruck nach oben kommt, wird sozusagen in eine Edelstahltechnik eingefangen und in ein Edelstahlschlauchsystem eingefangen. Und dann gibt es sozusagen wie einen Wasserhahn, der passt dann eben genau auf die Flaschen, die ich abfüllen möchte. Und das öffne ich und dann wird gefüllt und dann schließe ich es und dann kann ich den Deckel draufschrauben.
Diese Flasche wurde genauso manuell befüllt?
Ja.
Okay, krass.
Genau.
Du zeigst gerade auf dich.
So ja, ich mach das selbst.
Du warst selber vor Ort und hast selber diese Flaschen abgefüllt. Wie viele Flaschen hast du an dem Tag abgefüllt?
Ich schätze nur 2000, also so um den Dreh.
Nur 2000?
Das ist nicht viel. Das sind vielleicht sind es zwei Paletten.
Hast du die selber gemacht? Also hattest du Mitarbeiter?
Natürlich, wir haben ein kleines Team.
Gut, da bin ich ja beruhigt.
Ja, ja.
Also 2000, das klingt total viel.
Okay, wir sind ein kleines Team und wir machen das auch total gerne.
Ja.
So ist es im Moment. Und weil das ist das Besondere. Du kannst ja jetzt hergehen und sagen, wir stellen das jetzt ins Fine Dining, machen da ein schönes Etikett. Super. Aber der Punkt ist, ich habe irgendwann die Rückmeldung bekommen von Gästen, von Kunden. Pat, ich habe das Wasser getrunken zu einem trockenen Rotwein. Und da ist Folgendes passiert. Und ich höre zu und denke, kann nicht sein. Hab das auch dann vernachlässigt. Dann hat irgendjemand gesagt, du, ich hatte das im Fine Dining bei dem und dem Gang zu dem Wein und da ist dessen das passiert. Und ich denke, okay, das ist jetzt schon der Zweite, der das sagt, jetzt musst du es selber ausprobieren. Dann habe ich ausprobiert. Ganz bewusst darauf geachtet. Und das ist eben oft, wir sind ja in einem subtilen Bereich, vieles können wir gar nicht entdecken. Ist halt einfach nur, passiert einfach nur. Und dann habe ich gemerkt, die haben recht. Ich trinke also einen schweren Rotwein. Wenn ich also nur den Rotwein trinke, dann habe ich irgendwann ein ganz trockenes, wuchtiges Mundgefühl. Ich muss ja also immer wieder Wasser dazwischen trinken. Normalerweise, wenn ich aber ein Wasser trinke, dann geht diese Wuchtigkeit des Weins nicht weg, sondern ich neutralisiere nur so ein bisschen meinen Mund. Und dann habe ich gemerkt, oh, es passiert genau das Gegenteil. Zu einem Rotwein, dann schmeckt das Wasser immer ein bisschen besser. Und der Rotwein entfaltet Aromen, die du vorher noch gar nicht geschmeckt hast. Okay, wenn es also bei Wein funktioniert und bei Schokolade funktioniert und bei Käse funktioniert, dann muss es ja auch bei einem Mehrgänge-Menü funktionieren. Und das tut es. Und das können nicht so viele Wässer. Und das ist eben auch, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie kommst du auf die Idee, etwas ein Premium-Wasser zu nennen? Es ist Premium für mich, wenn ein Wasser was Besonderes kann. Es ist Premium für mich, wenn ein Wasser zum Beispiel aus einem Gletscher kommt und total leicht ist. Und es ist auch Premium für mich, wenn ich Wasser aus einer Quelle bekomme, wie Roy aus Slowenien, welches den höchsten Magnesiumgehalt der Welt hat.
Okay.
Dann ist es ein Kleinod, etwas, was Mutter Natur uns schenkt und...
Sehr spannend. So, Wasser Nummer 3. Wir hören es blubbern. Vielen, vielen Dank. So, das ist jetzt nochmal, ist es das mit den 7000? Nein, das ist es nicht. Also, wir reden von, diese 7000, was du gesagt hast, das sind die Mineralien oder was ist da alles mit bezeichnet?
Ja, die Mineralien.
Die Mineralien, ja. Okay.
Das hier ist jetzt nicht das.
Okay. Okay, das hat einen ganz, ganz, ganz leichten Sprudel. Also ganz, ganz bisschen. Weniger geht nicht, oder? Das finde ich super.
Genau.
Also ich mag das, dass das so ganz leicht ist.
Und das ist diese Perlage, an der haben wir 18 Monate gearbeitet.
Oh, man merkt's. Nein, aber das ist so eine... Aber wir Laien, wir fragen uns doch, kann es so schwer sein, einfach diese Perlage zu begrenzen, auszuprobieren? Die Antwort ist, sehe ich an deinem Blick... Der mich tötet? Ja.
Mein Blick tötet nicht. Nein. Also,
nee, man kann eine Perlage, habe ich auch mitbekommen, auf unterschiedliche Art und Weise gewinnen. Ne? Kohlensäure.
Ja.
Was sind die zwei gängigen Methoden dafür?
Kohlensäure ist ja ein Naturprodukt, welcher eben auch in den geologischen Strukturen entsteht. Gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Eifel schauen bei Gerold Steiner, ja, da kommt ja das Wasser schon mit dieser Perlage nach oben. Meistens sogar so viel mehr Perlage, dass wir die Karbonisierung des CO2 vorher abscheiden müssen und dann kontrolliert wieder hinzufügen. Das ist die Hauptquelle für CO2 für Mineralwasser. Dann natürlich industriell hergestellt. Abfallprodukt, wenn zum Beispiel in der Weinproduktion die Trauben vergären, entsteht CO2. Dieses wird aufgefangen und wird dann weiterverwendet. Die Mineralwasserindustrie hat damals, als sie angefangen hat, 1700, tatsächlich auch das CO2 aufgefangen und hat sehr wohl davon gelebt, dieses CO2 weiter zu verkaufen.
Okay, also es ist echt kompliziert, CO2 zu kreieren. Wie wird das gemacht? In Reagenzgläsern? Oder ich habe überhaupt keine Vorstellung davon. Wie macht man CO2?
Das musst du einen Chemiker fragen.
Ja, okay, gut, du weißt es auch nicht.
Nee, also ich weiß nicht, wie man es herstellt. Ich weiß, es entsteht in der Erde, die Natur produziert es, so wie es eben andere Dinge auch produziert. Für mich ist eher die Frage, da ich eben als Wassersommelier schaue, was macht ihr mit dem CO2, ist für mich die Frage, wie groß ist die, sagen wir mal, wie groß ist die Kreativität der Quellmeister bei der Karbonisierung eines Wassers? Das ist für mich das Ausschlaggebende.
Okay, ich würde so gerne mehr wissen, aber wir bräuchten eine ganze Stunde, um zu erfahren, wie man 18 Monate an der Perlage arbeiten kann. Diese Flasche hat kein Label.
Das ist ganz frisch gefüllt, ich bin da dazugekommen.
Es ist das Gleiche wie eben, nur eben, habe ich kurz gedacht, ich habe gedacht, es schmeckt ein bisschen wie das davor.
Genau.
Nur hat es eben diese leichte Perlage.
Genau.
Ich verstehe.
Und vom Konzept, warum machen die 18 Monate Arbeit daran? Wir wollten die Gasperlen so klein wie möglich haben. Wir wollten, dass es wirklich nur, also ich möchte, dass du das Gefühl hast, du trinkst Sparkling, aber ich möchte, dass es nicht overwhelming ist. Ich möchte auch nicht, dass du ein Völlegefühl bekommst, dass du aufstoßen musst. Wer will denn schon aufstoßen im Restaurant? Und ich möchte auch, dass wenn du das Wasser getrunken hast, dass dann keine Säure oder zitrische Note in deinem Mund bleibt, sondern dass der Grundgeschmack des Quellwassers wieder zurückkommt.
Gibt es viele vergleichbare Wässer? Das würde ich gerne öfter trinken, mit dieser ganz, ganz leichten Perlage.
Also genau sowas wie das gibt es nicht nochmal. Also wir waren letztes Jahr mit diesem Wasser bei den Zenith Global Water Awards und sind als deutsches Wasser für Still und Sparkling als erstes deutsche Wasser überhaupt Finalist gewesen, hat noch kein Wasser geschafft.
Denn dieses klassische italienische Wasser, San Pellegrino, hat auch eine leichte Perlung. Mehr als das hier, aber das ist auch eine relativ leichte Perlung, ne? Zum Beispiel.
Ja. Also genau sowas kriegst du nicht nochmal, aber es gibt einige Wässer, die das versuchen, in diese Richtung zu gehen. Oft neigen die Hersteller dazu, wenn sie so kleine Bubbles machen, dass sie dann auch extrem viele Bubbles machen, was ein Wasser sehr schaumig macht. Mhm. Das ist dann schon auch schon gewöhnungsbedürftig, ne? Und dann Leute sagen, oh, ist mir zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Und das meine ich aber eben, wie kreativ sind die Quellmeister bei sowas?
Kurze Frage, San Pellegrino, hochwertig oder auch viel Marketing? Denn die grüne Flasche ist schon mal super. Diese etwas andere Konsistenz, das Leichtperlige, das zeichnet sie auch aus. Insofern, es ist ein Wasser, was ich immer ganz interessant finde. Habe immer irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich das trinke. Und das ist ja auch Supermarktwasser, kostet jetzt auch nicht so viel. Oder ist es vergleichbar mit Evian so von der Qualität? Viel Masse.
Ich will jetzt gar nicht, dass man sagt, der Eckart hat jetzt da gesagt, Evian und San Pellegrino sind schlecht. Diese Wässer gehören zu den Big Players.
Zu den Big Players.
Und damit ist alles gesagt. Diese Wässer sind, so wie sie aus dem Wasser kommen, für den, der sie gut findet und dem sie schmecken, wunderbar. Und ich finde, mir persönlich schmeckt San Pellegrino besser, als mir Evian schmeckt. Mhm. Also.
Ja. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Label zu sprechen. Denn ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut. Ne, auch so was online so gibt, unter den Premium-Wässern. Und das ist ein absolutes Lifestyle-Produkt. Mir schmeckt es schon alleine besser, weil die Flaschen so originelle Formen haben. Es ist eine größere Variabilität als bei Bierflaschen da. Es erinnert mich ein bisschen an Parfum-Flakons. So originell werden die Wasser verkauft. Ich finde das total spannend. Und du hast ein Wasser. Das hat diese blaue Flasche und oben noch so einen kleinen Ring, weißt du, wo man den Finger einfach durchmachen kann. Und es ist ein Totenkopf mit einem Label drauf. Bin ich sofort hängen geblieben, habe mich so durchgeguckt, aber da will ich sofort die Geschichte wissen, was es damit auf sich hat. Also erstmal eine blaue Flasche ist immer cool bei Wasser. Ist es teurer als durchsichtige Flaschen, weiße, eine blaue Flasche zu machen?
Nee,
gar nicht mal. Okay, Label mit Totenkopf verkauft sich immer gut. Das ist immer gleich szenemäßig, oder? Wo kommt dieses Wasser her?
Dieses Wasser wird abgefüllt in den Pyrenäen.
Das kommt aus den Pyrenäen, das Wasser?
Ja, es kommt aus den Pyrenäen und ich finde, dass dieses Wasser ein super Hydration Wasser ist. Also ein Wasser, das sich auch sehr, sehr leicht trinken lässt, sehr, sehr lecker schmeckt. Es ist recht günstig und dann dachte ich, Mensch, hey, mit der blauen Flasche, also das normale Label von der Firma fand ich total langweilig. Und ich finde immer, hey, wenn wir die Kids erreichen wollen, dann müssen wir raus aus der Langweiligkeit. Also cool. wenn du sagst, manche Flaschen sehen aus wie Parfumflakons, damit erreichen wir die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben und auch ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen und auch praktisch ihre Exklusivität auf ihrem Tisch wiedergespiegelt sehen haben wollen. Aber mir geht es nicht um diese Leute. Also ich empfinde mich schon als Botschafter für Wasser, ja, und für einen gesunden Wasser-Lifestyle. Der Totenkopf in Pink, ja, und dann diese blaue Flasche mit dem Träger, ja. Da kommen die Kids zu mir in den Laden mit ihren 2 Euro Taschengeld und ich denke, was kaufst du ein? Und dann,
ich will eine Flasche, danke, du Abiabe.
Und dann, ja, wird diese, klar. Und dann wird diese Flasche, die wird dann 2-3 Wochen lang, wird die wieder befüllt, bis Mama sagt, so, jetzt bringst du die zurück und holst eine neue. Ne? Und dann laufen die Kids damit rum und fühlen sich gut. Und das finde ich stark. Sie fühlen sich gut, sie haben eine coole Flasche, ja, cooler als alle anderen und haben ein gutes Wasser drin und trinken.
Das kennen wir. Und wenn dann aber auch noch das Marketing dazu kommt, und Marketing spielt ja auch eine große Rolle, ne? Denn ich zitiere einfach mal hier von dieser Flasche, da heißt es dann ja, dieses außergewöhnliche stille Mineralwasser wird deine Sinne verzaubern und deine Durstlöscherroutine auf ein völlig neues Level heben. Es ist ja wirklich Marketing ohne Ende, oder? Also es gehört einfach dazu. Es ist einfach Verkaufe.
Na klar, natürlich.
Das wird deine Durstlöscher-Routine auf ein völlig neues Level. Das ist aber auch richtig dick aufgetragen.
Ja.
Oder? Hast du dir ausgedacht?
Natürlich. Okay. Ja, aber weißt du was, mit dem Internet muss man auch klar sagen, ne? Du musst da immer auch dem Netz gerecht werden. Das ist was mir ganz oft missfällt, ne? Wo ich denke, das würde ich so nicht sagen. Und dann sagt aber meine SEO-Abteilung, also die Programmierer sagen, doch Patrick, wir müssen das so sagen, weil nur dann kommst du im Ranking hoch. Und ich, okay, dann machen wir das halt. Ja, aber da habe ich auch kein Problem damit, mit dem Dick auftragen. Also
das ist
wenn einer eine große Klappe hat, dann bin es schon ich.
Ja, und auch da gehst du an die Quelle zu den Pyrenäen und füllst selber ab?
Nein.
Okay, kriegst du das Wasser hierher geliefert?
Ja.
In was? In Kanistern, in Tonnen?
Nein, es ist tatsächlich so.
In einer Pipeline.
Es war ein Geschäftskollege, mit dem ich zusammenarbeite, der war im Urlaub und der hat mir ein Foto geschickt von der Flasche und hat gesagt, da müssen wir was machen. Und dann sage ich, okay, ich bin dabei. Und dann hat er diesen Geschäftskontakt hergestellt und diese Firma, die liefert ja nicht nur für uns, sondern die ist ja in ganz normalen Handelsinfrastrukturen, wie sie in Europa ganz normal sind. Und innerhalb dieser Handelsstrukturen werden dann halt ein paar Paletten bestellt, die kommen dann damit drauf. Ich glaube, wir haben einen Container damals gekauft und dann kommt er hierher und dann ist er bei uns im Zentrallager und von dort geht er dann seine Reise.
Die Flasche hast aber du designt? Nein, die Flasche.
Nein.
Die kam von denen.
Die Flasche kam von denen.
Du hast nur dein eigenes Label gemacht.
Genau.
Okay. Und das gleiche Wasser wird aber in Italien unter einem anderen Label auch verkauft?
Genau.
Okay. Und du hast dir den Totenkopf dazu gemacht und dadurch das dem Ganzen ein bisschen Coolness verliehen. Die Kids kaufen auch dieses Wasser. Die Flasche fällt auf.
Ja.
Ich würde viel öfter blaue Flaschen machen. Ich finde, blaue Flaschen sehen immer total edel aus bei Wasser.
Ja. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass es halt nicht verwendet wird. Und da es nicht verwendet wird, gibt es nicht viel Auswahl an Flaschen. Und dadurch greift man dann halt auch wieder auf Standardlösungen zurück.
Okay. Ja, super spannend. So, aber wir haben noch ein letztes Wasser, ne?
Ja, eins haben wir noch.
Herr Tees. Okay, welche? Oh, das sprudelt richtig. Oh, das sprudelt.
Da muss jetzt erstmal reinriechen.
Ohoho. Ja. Was ist das? Schwefel oder was ist das? Magnesium. Ah, jetzt ist weg. Ganz am Anfang. Magnesium ist das. Riechen Schwefel und Magnesium annähernd ähnlich? Nein, das ist einfach nur komplett
schlecht ausgedrückt, oder? Es braucht erstmal so viel Material in dem Wasser, dass du es überhaupt riechen kannst. So bei einem normal durchschnittsdeutschen Wasser würdest du sowas
gar
nicht riechen.
Es riecht fast wie in einer Therme.
Ja.
Manchmal, wenn man in einer Therme badet,
da
ist dann auch viel Magnesium, offensichtlich. Oder was auch immer. Aber da gibt es auch Schwefel, oder nicht?
Ajo.
Ajo. Ah, interessant. Oh, das schmeckt wie Schwimmbad. Ich weiß, das ist eine Formulierung, die passt so gar nicht zum Sommelier, aber. Oh, das ist echt, das ist Magnesium. Witzigerweise hat man sofort das Gefühl, es ist gesund und es macht irgendwas mit deinem Körper. Warum auch immer.
Also ich finde dieses, deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt,
boah, so, das ist krass.
Wässer aus dem osteuropäischen Raum sind oft Kampfwässer. Also sie sind relativ harte Wässer. Also es ist wirklich, du hast eine Challenge mit so einem Wasser. Der Punkt ist aber, wenn man sich das kulturell anschaut, werden diese Wässer dort ganz normal getrunken. So wie wir unsere für osteuropäische Augen eher langweiligen Wässer täglich trinken, werden diese Wässer dort ganz normal getrunken. Das ist ganz normal. That's a daily hydration. Und für uns ist es schwierig, so ein Wasser zu fassen. Ja? Aber tatsächlich, die Gesundheitsvorteile von so einem Wasser, es reicht zum Beispiel jetzt ein so ein Glas pro Tag, ja, und dann machst du mal eine 3-Wochen-Kur und dann wirst du schon körperliche Effekte merken.
Wirklich?
Wirklich.
Okay.
Tatsächlich, das ist eins der teuersten Wässer, das ich verkaufe.
Oh.
Und es ist eins der meistverkauften.
Es ist eine kleine Flasche,
0,05.
Es ist 0,5 und kostet was?
29,80 Euro.
Alter, was ich jetzt gerade trinke. Danke.
Und jetzt
muss mich würdig erweisen.
Das klingt jetzt snobby, aber das ist fast noch preiswert. Mhm. Diese Marke Roy gibt es seit dem 15. Jahrhundert und war das Hauswasser des Kaiserhauses in Österreich. Und zu dieser Zeit hat das so viel Geld gekostet, also bis zu 400 Euro umgerechnet, die ganzen Schillings und so weiter umgerechnet, in heutige Kaufkraft, 400 Euro pro Liter, was dazu geführt hat, dass es Markenpiraterie gab. Diese Marke war dafür verantwortlich, dass Etiketten gemacht wurden, damit man nicht fälschen konnte. Ist ja klar, wir nehmen jetzt einfach irgendwas und schütten das da rein in ein Wasser und gucken, ob es so ähnlich schmeckt wie Roy und verkaufen es dann für 400 Euro.
Ja. Das kommt aus
Slowenien.
Aus Slowenien und heißt Roy. Oder Französisch Roi, König.
Ja, Rojokren.
Ach so, Rojokren, stimmt. Steht da unten und da ist auch ein kleines... Es ist kein Pferd, es ist ein Pegasus, ne? Mhm. So ein Pegasus-Pferd mit Flügeln.
Ja.
Als the world's, ach, das ist the world's most magnesium-rich natural mineral water. Ja, interessant. Das ist, als würde man Gold trinken. Deswegen hat es natürlich auch so einen kleinen goldenen Rand, goldene Manschette. Krass. Darf ich einen nachschenken?
Ja, bitte.
Aber es ist abgezählt, das Wasser.
Nein, es ist offen.
Ja, es ist offen, ja.
Wir müssen es trinken.
Interessant.
Ja.
Ja, wir können nicht mehr lange sprechen. Ich musste mich gleich auf Toilette. Jetzt habe ich so viel Wasser getrunken. Ja, ja, interessant. Das hat einen ganz fetten, aber leichten Sprudel.
Ja.
Interessant, wie unterschiedlich tatsächlich Kohlensäure sein kann
und
Sprudel.
Ja, und der Punkt ist auch jetzt, du trinkst jetzt einen zweiten Schluck, nachher trinkst du einen dritten Schluck. Und es ist immer so, bei den wuchtigen Wässern hat man immer zuerst so einen wuchtigen Ersteindruck, so einen initialen Slap in your face. Wow, was ist das? Ne? Und dann aber, wenn man sich darauf eingelassen hat, dann fängt man an, gewisse Aspekte des Wassers rauszuschmecken. Und dann kommt es natürlich darauf an, ja, ist es jetzt was für mich oder ist es nichts für mich? Wenn es nichts für mich ist, dann habe ich es halt mal probiert und dann war es das auch. Aber ich habe einfach in den letzten 10 Jahren gemerkt, es gibt ganz viele Menschen, die kennen das Prinzip der wuchtigen Wässer nicht, trinken aber auch gar kein Wasser, lernen dann das Konzept der wuchtigen Wässer kennen, weil die Heilwässer sind ja auch schon auch aus unseren Supermärkten verschwunden und entdecken Wassertrinken für sich ganz neu. Also und das ist eben auch das, worum es mir geht, wenn ich Wassertastings mache, den Leuten dabei zu helfen, wie kommt ihr an das Wasser, welches euch schmeckt? Na, wenn ich jetzt weiß, okay, dieses Mineral in dieser Mineralisierung, in dieser Höhe schmeckt mir nicht und ich lerne dann zu lesen, wie was steht eigentlich auf den Etiketten, dann kann ich im Laden natürlich auch entscheiden, ah, ich weiß, wenn da so viel davon drin ist, von Magnesium, dann will ich das nicht, das wird mir nicht schmecken. Das ist auch der Grund, warum manche Kisten Wasser zu Hause einfach nie leer werden.
Ja.
Aber uns ist es nicht bewusst. Und wenn wir das wissen, können wir dafür sorgen, dass wir eben das Wasser zu Hause haben, das wir auch trinken.
Also was mich irritiert bei dem Wasser, ist der Trockenrückstand. Das ist nur ein Begriff, den ich aufgeschnappt habe, irgendwie bei der Vorbereitung.
Der Trockenrückstand ist die Gesamtmineralisierung.
Der Trockenrückstand.
TDS, Total Dissolved Solids, genau.
Okay.
Wenn du das jetzt abkochst,
ja,
dann bleibt ein Trockenrückstand. Dann hast du da unten Salze, weißes Zeug. Siehst du auch hier, ne? Das ist der Trockenrückstand. Siehst du jetzt auch an dem Glas. Das Ding ist so voll, dass du am Glas siehst, wie es langsam, also das bekommt jetzt solche weißen Punkte. Das ist der Trockenrückstand.
Und viel Mineralien heißt viel Trockenrückstand?
Hajo.
Gut, viel Mineralien, viel Trockenrückstand. Das Wort hat mir nur so gut gefallen. Ich mochte ja auch, als du vorhin gesagt hast, Wolkentropfen ernten.
Ja.
Den Ausdruck finde ich auch sehr schön. Wolkentropfen ernten. Total spannend.
Weißt du, wir leben in einer Bling-Bling-Prime-Welt. Glitzer, Glitzer, Glamour. Alles toll, alles laut, alles bunt, alles schnell. Und wenn wir genau hingucken, ist alles leer. Alles ist langweilig, alles beliebig. Und es ödet mich an. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, du bist ein Spinner. Du verarschst die Leute mit deinem Wasser. Und ich muss innerlich lächeln, weil ich denke, dich werde ich nicht überzeugen. Aber aus meiner Perspektive ist es so, wir haben hier die Welt von Wasser ist für mich eine Welt voller Kleinode. Ja? Und da ist alles reduziert auf Purheit, Klarheit, Nachvollziehbarkeit, Authentizität. Und für mich, diese Welt zu entdecken, ist was Fantastisches. Und ich bin alleine auf diese Reise gegangen und dann habe ich gemerkt, wow, da laufen ganz viele mit. Und für die, die da mitlaufen und die, die da auch noch mit rein wollen, ist immer Platz und die nehme ich gerne mit. Und dann erlebt man ein anderes Bling, aber nicht im Sinne von, oh, das ist aber geiles Wasser. Das meine ich nicht, sondern es geht drum und das ist der Schlüssel. Wir wollen doch alle alt, gesund oder gesund alt werden. Und dafür müssen wir auf diese 2,5 Liter kommen. Wir machen so viel, wir essen Bio.
Aber 2 Liter sind auch okay.
Ja, wenn du 2 schaffst, auch gut.
Ich habe mit Yael Adler, Hautärztin, erst vor ein paar Tagen gesprochen und die sagt, 2 Liter ist okay.
Ja, ich sag ja nur 2,5, damit du auf die 2 kommst.
Das ist richtig. Ja. Und es ist schwer, auf die 2 zu kommen. Ich habe große Probleme damit.
Ja, aber das ist es, verstehst du? Mir geht es nicht darum zu sagen, boah, das ist hier das Premium-Luxus-Wasser. Die gibt's halt da auch und ich finde es sehr schön, auf die zu schauen. Und diese Premium-Luxus-Wasser sind oft auch nicht deshalb so teuer, weil da irgendjemand sich eine goldene Nase verdienen will, sondern einfach, weil die Kosten verursachen, die Dinger. Aber am Ende des Tages geht es mir darum, den Leuten da ein Stück weiterzuhelfen.
Das war jetzt das Wasser mit 7000 Milligramm pro Liter.
Ja.
An Mineralien. Ja. Okay, das hat man geschmeckt.
Ja.
Ja klar, ich meine bei 7000. Vorhin hatten wir eins, das hatte 4 bis 6. Ganz am Anfang. Ne? Oder? War doch richtig, ne? 4 bis 6.
Genau, richtig. 4 bis 6.
Ist das Wasser automatisch gesünder dadurch?
Ja, da sind wir bei dem Punkt, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Stiftung Warentest oder Ökotest oder wie auch immer, Mineralwasser getestet, das ist das beste Wasser. Hm. Dann sage ich, okay, bestes Wasser wofür und für wen, zu welcher Zeit, für welche Funktion? Hm. Diese Fragen hätte ich ganz gerne mal mit berücksichtigt, weil das Wasser hier mit 7400, das macht dich echt fit. Das ist ein Kurwasser. Das ist dieses Wasser, wie wir sie in Karlsbad, in Baden-Baden, in Bath, zu Beginn der Spa-Zeit, Sanum per Agua, durch diese Wässer ist diese Kultur entstanden. Ja?
Also das merkt man auch körperlich.
Das ist ein Kurwasser.
Merkst du das an dem Tag? Ich trinke das Wasser und ich fühle mich 2 Stunden später besser?
Nein, an dem Tag merkst du das nicht, aber du merkst, dass dein ganzer dein Verdauungstrakt, alles kommt wieder in Ordnung und du merkst praktisch, dass es dir besser geht, dass du dich wohler fühlst.
Das sind die Mineralien. Also das war eine sehr spannende Reise, Pat. Du vertreibst ja Wässer, du bist auf der Suche, wo in der Welt finde ich eine interessante Quelle, die sich auch vermarkten lässt, die mich selber begeistert. Du hast Wasser, das du importierst, aus allen Winkeln dieser Erde. Nicht nur Spanien, Australien, von überall. Das Wasser wird angeflogen. Es kommt natürlich immer die Kritik. Ey, entschuldige bitte, was ist denn das für ein CO2-Fußabdruck, wenn du das Wasser einfach durch die halbe Welt fliegen lässt? Was sagst du dazu?
Ich lasse es gar nicht fliegen.
Mit dem Schiff?
Ja, eigentlich schon mit dem Schiff. Also eigentlich schon mit dem Schiff. Und okay. Es ist also so, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man da sagt, ja, wie kannst du das machen? Das passt doch gar nicht in unsere Zeit. Aber mir gefällt nicht, wie wir hier allgemein eine Perspektive einnehmen, die ebenfalls, wie bei allem anderen, mir ein Stück weit zu kurz gerät. Das heißt, komischerweise wird reflexartig auf Wasser geguckt und auf mich geguckt und mit dem Finger auf mich gezeigt, während man die letzten 30 Jahre, ohne mit der Wimper zu zucken, Bananen gekauft hat. Aus Ecuador, Chile. Da hat man sich ja auch keine Gedanken gemacht. Oder warum wird dieses Argument nicht bei neuseeländischem Lammfleisch oder bei kalifornischem Wein benutzt? Das heißt, es gibt
Avocados vielleicht.
Avocados.
Oder Avocados.
Ja. Das heißt, wir haben also Güter auf unserem Planeten, die gehören sozusagen zum Gesamtsortiment globalen Welthandels. aber Wasser soll da nicht reingehören. Und aus der Perspektive, dass Wasser ja nur Wasser sei, ist es ja auch verständlich. In dem Fall wäre es ja so, dass man sagt, wir brauchen kein Wasser aus Australien, weil wir haben ja genug hier. Okay, Punkt für dich. Jetzt komme aber ich und sage, naja, wenn du jetzt ein Kaffeegenießer bist, dann bist du vielleicht mit dem ersten Kaffee, den du regional bekommst, wo wäre der dann? Nordafrika kriegst du vielleicht den ersten angebauten Kaffee. Nicht zufrieden, du hättest gerne eine andere Mischung. Und dann kommt halt doch Ecuador oder wo auch immer dazu. Und erst durch diese Mischung bekommst du nachher die Qualität, die dein Kaffee haben soll. Mhm. Und ich würde dir jetzt nicht deinen Luxus absprechen, hier einen guten Kaffee zu bekommen. Ja? Und da komme ich auch nicht und frage, was hat es jetzt für einen CO2-Fußabdruck? Das heißt, nur bei mir, beim Wasser, wird diese Frage sofort gestellt. Und da finde ich, das ist nicht in der korrekten Relation. Ne? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit auch gucken müssen, was bedeutet eigentlich der virtuelle Wasserverbrauch? Das heißt, wie viel Wasser wird eigentlich eingesetzt für die Produktion von welchem Gut und verbraucht?
Bei Fleisch wissen wir unglaublich, hunderte von Liter für ein Kilo Fleisch.
Ja, und der Punkt ist aber, auch da, ne, solange das Wasser einfach unter dem Boden ist und wir den Hahn aufmachen, wir haben kein Problem, alles gut. Ja, aber weißt du, das gesamte Wasser auf unserem Planeten, davon sind nur 0,2% Süßwasser für uns zur Verfügung. 0,2%. Von den 0,2% werden 80% durch die Landwirtschaft verbraucht. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist überhaupt nachhaltige Wirtschaft in der Landwirtschaft? Gibt es sowas jetzt schon? Ja, es gibt Tröpfchen, Bewässerung, aber nur in ganz geringem Maß. Also da müssen wir zum Beispiel unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, ist es so, dass der virtuelle Wasserverbrauch bei der Kaffeeproduktion auch um ein Vielfaches höher ist. Kaffee verbraucht 190 Mal so viel Wasser wie die Premium-Wasserproduktion. Hm. Zum Beispiel. Oder wir setzen auch nicht in Relation, was für einen CO2-Fußabdruck hat meine Temo-Bestellung? Und wir haben pro Tag 200.000 Temo-Bestellungen. Nur Temo. Mhm. So, lass uns mal alle anderen noch anschauen. Und darüber machen wir uns aber keine Gedanken. Was hat das für einen CO2-Fußabdruck? Und wäre das jetzt nötig gewesen? Hätte man das vielleicht auch woanders kaufen können? Und das missfällt mir ein Stück, weil da, ist so die, da kommt am Ende dann auch die Unehrlichkeit bei rum. Und damit schließe ich jetzt dieses Thema.
Und du kannst dich ja gut wehren auch. Die Argumente sind ja auch gar nicht so schwer herbeizuführen.
Ne? Und dann guckst du auf die Mengen des Premium-Wassers. Ja. Wenn ich das jetzt in Relation setze mit irgendwas anderem, ist der Premium-Wasser, der ist so klein, ja, die Umsätze sind so gering, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Das, was wir verursachen in meinem Bereich, ist so gering und alle Hersteller versuchen auch noch CO2-neutral zu sein, versuchen auf ihre Quellen aufzupassen und so weiter. Ne? Das kommt da alles mit dazu.
Pat, das war richtig schön. Man kann endlos, wie in einer endlosen Quelle, über Wasser sprechen. Es ist wirklich, wirklich spannend. Der eine oder andere wird vielleicht dann einfach auch Lust haben, jetzt mal einfach mal ein anderes Wasser auszuprobieren, nachdem wir sensibilisiert worden sind für all diese Unterschiede. Das ist extrem spannend. Ich danke dir. Und man darf auch nicht vergessen, manches Wasser stammt aus einer Quelle und ist 1000 Jahre irgendwo durch die Erde gelaufen, ne?
Ja, und noch viel länger.
Und noch viel länger.
Also, ein Tropfen Wasser im Ozean verbraucht eigentlich 40.000 Jahre, bevor er wieder verdampft. Das heißt, auch das Wasser auf unserem Planeten, ne, es wird praktisch permanent, geht es seinen Weg. Und ab und zu ist es mal in dir, dann war es mal in einem Dinosaurier. Das ist total verrückt.
Wie alt ist das älteste trinkbare Wasser, das also, irgendwo existiert?
Tatsächlich wissen wir eben von einem Wasser, das aus einem Grundwasserleiter kommt, der 2 Millionen Jahre alt ist. Wir wissen also nicht, wann ist dieses Wasser da hineingekommen, 200 Millionen Jahre. Und es braucht 200.000 Jahre on top, also 2,2 Millionen Jahre, bis das Wasser aus dem Boden hervortritt. So schmeckt es dann aber auch. Aber ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, dieses Wasser, was da hervortritt, tritt ja auch nicht zum ersten Mal hervor. Sondern dieses Wasser ist ja schon von Anbeginn der Erde auf unserem Planeten. Und vorher war es interstellar und kam irgendwie auf unseren Planeten. Das heißt, Wasser ist so alt wie das Universum. Und damit sind wir Wasserwesen tatsächlich Sternenkinder.
man kann, ja, Sternkinder ist ja nicht immer ein guter Begriff.
Ja, das kannst du jetzt also, natürlich in diesen also, Kontext bringen,
aber, anders, genau.
Aber aus diesem Kontext heraus.
Ja. Ja, ja, krass. Und es ist trinkbar. Also 200.000 oder 2 Millionen Jahre alt und älter, es ist trinkbar.
Ja.
Wird es schmecken?
Ja.
Ja?
Ja.
Stark. Wie viel? Auch 7.000 Milligramm?
Nein.
22.000 Milligramm pro?
1.200.
Wirklich?
Ja.
Ach was.
Und schmeckt leichter als das. Ja.
Dann immer danke dir für die Begegnung und danke dir für die kleine Verköstigung. Hochinteressant.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude.
Bis bald mal wieder.
Ja, bis bald. Ciao.
Talk mit Thies.
Das war alles über Wasser mit Pat Eckert. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn ich meine Spaghetti mache, dann kommt der Koch. Nein, doch.
In der Schule, da habe ich Mathe gelernt, Chemie, Geschichte, halt all das. Aber was ich nicht gelernt habe, das ist, wie man Beziehungen führt.
Ich habe mir halt immer vorgestellt, in einer Gemeinschaft mit vielen Menschen zu leben. Dieses klassische Mann, Frau, Kinder, das konnte ich mir eigentlich noch nie vorstellen.
Mein Name ist Laila Knüppel und gerade stecke ich mittendrin in meiner Scheidung. Nach der Trennung habe ich dann beschlossen, ich möchte mehr über Beziehungen lernen, indem ich andere Menschen frage, wie sie denn Beziehungen führen. Paare, die mit mehr Problemen zu kämpfen haben, als sonst so in einer 0815-Beziehung anstehen.
Das war dann schon einfach ein Kampf. Wir wollen ja unseren Weg gehen, wir wollen ja Priester werden, wir wollen ja in der katholischen Kirche auch arbeiten.
Klar, es gibt auch Leute, die sich gefragt haben, was willst du denn mit dem? Oder dass ich ein asexueller Mensch bin, weil ich bin ja mit einem Behinderten zusammen. Sowas habe ich schon gehört.
Also seitdem ich Beziehungen hatte, da musste ich immer der Mann im Haus sein, mit Anführungszeichen.
Sie haben mir gezeigt, Partnerschaft kann funktionieren, ja.
Keiner hat es geschafft, mich vom Alkohol und von der Gasse wegzubekommen. Aber wir zwei zusammen haben es geschafft.
Und manchmal ist es so, dass diese eine Begegnung einfach alles im Leben ändert.
Liebe erzählt. Ein Podcast von SWR Kultur. Ab sofort in der ARD Audiothek.